wo du hergekommen bist, was du willst, wem du begegnen möchtest. Wir sind zu Gott gekommen. Wir wollen Gott begegnen. Wir wollen Gott hören. Wir wollen uns von Gott beschenken lassen. Das ist, warum wir hier sind. Das ist der Zweck. Viele Leute, die gehen in den Gottesdienst, nur um die Zeit totzuschlagen oder was anderes zu tun oder was anderes nicht zu tun haben. Aber ich möchte Gott begegnen. Das ist mein Gebetsanliegen. Und mich von Gott beschenken lassen. Und ich möchte nicht mehr so nach Hause gehen, wie ich gekommen bin. Will verändert werden, will berührt werden, will geheilt werden, will befreit werden, ja, will gestärkt werden, will inspiriert werden, will motiviert werden. Ich möchte was von Gott haben. Nicht von Menschen. Weißt du, Menschen, oh, die sind nett. Alle Menschen sind nett. Aber Gott ist gut. Und Gott will uns was geben. Der hat was zu geben. Bevor ich dir das Wort bringe, was mich bewegt, möchte ich dich einladen für morgen früh. Morgen früh haben wir gutes Wort und ich freue mich schon für morgen. Gott geht immer neue Wege. Gott geht keine Trampelpfade, die schon Hunderte gegangen sind. Für dich macht Gott eine Neuauflage. Dein Leben hat bei Gott eine Neuauflage. Ist jemand in Christus eine neue Schöpfung? Also du fängst ganz neu an mit Null. So, wenn du jetzt das alte Heft verpatzt hast, in der Schule darfst du ein neues Heft anfangen, dann fängst du schön an zu schreiben, ganz liebevoll und ja, Gott will was Neues mit dir anfangen. Dann haben wir abends 19 Uhr Gemeindebibelschule, da ist jeder eingeladen, wird das Material ausgegeben, der Epheserbrief, so auch da bist du herzlich eingeladen, schon gedruckt, schon fertig, so also bist herzlich eingeladen. Und nachmittags haben wir um 14.30 Uhr in der Residenzstraße Nummer 90 Gottesdienst, also wem Sonntag früh nicht reicht, der darf Sonntagnachmittag kommen. Also da habe ich auch eine Fortsetzung von dem, was ich morgen früh predigen werde. Also Gott will mit dir neue Wege gehen und was Gott alles macht, was Gott alles so vorhat mit deinem Leben. Weißt du, wir sind nur erlöst von der Sünde und wir sprechen die ganze Zeit immer von Buße, Bekehrung, Umkehr und so weiter zum Heiland kommen. Aber der Heiland will uns mehr schenken, der will uns gebrauchen, der will uns zu Feuerfackeln machen und Feuerträger machen. Er will uns Pep geben, er will uns Leben geben, will uns, ja, will uns so reich machen. Herzlich eingeladen. Und dann nächsten Mittwoch, ist bei dir alles in Ordnung? Meine Frau fragt mich immer so, ist bei dir alles in Ordnung? Manchmal ist nichts alles in Ordnung. Und ich bin froh, wenn Gott was in Ordnung wieder macht. Und deshalb, was muss Gott manchmal bei mir in Ordnung machen? Und das ist manchmal einiges zu reparieren. So am Auto, wenn du dein Auto gut kennst, wenn du komisches Geräusch hörst, da weißt du, da ist was nicht in Ordnung. So. Und wenn du in deinem Leben ein komisches Geräusch merkst, eine komische Bewegung oder das zieht auf eine Seite, dann weißt du, ich muss in die Werkstatt. Ist also mit deinem Leben alles in Ordnung? Mein Thema heute, lass dich von Gott beschenken. Gott hat uns unheimlich viel zu geben. Gott ist kein armer Gott. Weißt du, die meisten Leute denken, das ist so Kirchengott, so arme Kirchenmaus. Nein, Gott ist so reich. Er sagt, meines Gold und Silber. Er lenkt Menschenherzen wie Wasserbäche. Also was willst du von Gott denken? Weißt du, der Himmel und Erde gemacht hat und das ganze Universum, den ganzen Kosmos, er hat uns sehr viel zu geben. Und es ist merkwürdig. Es ist merkwürdig, dass die Christen, gerade wenn sie zu Gott kommen, immer noch Bettler sind. Wir sind keine Bettler. Wenn wir Kinder Gottes sind, wir sind Söhne und Töchter des Allerhöchsten. Weißt du, uns gehört alles. Du hast eine Scheckkarte, kannst du abheben. Deine Scheckkarte ist gedeckt. Da ist genug auf dem Konto bei dem lieben Gott. Du musst nur abheben. Aber die meisten sind so feige und sagen, darf ich, da steht das mir zu. Weißt du, was der Vater vom verlorenen Sohn sagt, als der ältere Bruder daneben steht und jammert und klagt? Das ist so typischer Christ, nach dem Namen nach, nur so Namenschrist. Und mir hast du nichts gegeben. Und was sagt der Vater? Junge, was meines ist auch dein. Das, was dem lieben Gott gehört, gehört auch dir. Natürlich haben wir noch nicht alles ausgeschöpft und wir sind auch noch nicht am Ziel und du bist noch nicht nach Hause gekommen. Wenn du eines Tages am Thron Gottes stehst, dann wirst du noch viel mehr kriegen als das, was du hier im Leben erträumt hast. Es ist merkwürdig, das Leben nimmt uns alles, die Jugend, die Kindheit, die Freude, die Kraft, aber Gott gibt uns alles. Also wir dürfen immer nachtanken, nachfüllen bei dem lieben Gott. Und Gott sagt, ich will dir die Jahre erstatten, die dir die Heuschrecken gefressen haben. Haben bei dir auch schon die Heuschrecken genagt? dass nur noch der Stiel von deinem Leben übrig ist. Oder nur noch so ein paar trockene Äste, alles so abgenagt, das ganze Grünzeug, alles was du warst, deine guten Werke, alles futsch und alles verloren. Deine Erdenjahre von Heuschrecken gefressen. Wie viel Zeit hast du verbracht im Bett? Überleg einmal. Ein Drittel deines Lebens hast du im Bett zugebracht. Wie viele Jahre warst du krank? Wenn du so 70 Jahre alt wirst, rechne aus, wie viele Jahre du krank warst. Wie viel Steak, wie viel Tonnen Fleisch hast du verspeist und dein ganzes Geld geopfert für die Miete. Die meisten Leute, ein Drittel oder die Hälfte fast geht nur für die Miete drauf. Verstehst du, du schuftest und schuftest nur, damit du da eine Wohnung bezahlen kannst. Die Heuschrecken, wir haben so viele Heuschrecken um uns herum. Das Finanzamt, das ist auch so eine Heuschrecke. Die Krankenkassen, weißt du, wenn du nachher was brauchst, dann musst du für alles draufzahlen. Nur als Beispiel, aber die kassieren alle. Da wollen sie was und dort wollen sie was, die Heuschrecken. Aber gläubige Menschen, die sollten wissen, also gut, die fressen mich auf hier, nageln mich bis auf Haut und Knochen ab. Aber Gott wird mir alles erstatten. Ich arbeite nicht umsonst, ich lebe nicht umsonst. Denk an die armen Ägypter, Israeliten in Ägypten, die haben gedient dort 400 Jahre. Und dann sagt Gott, geht zu den Ägyptern und sagt, wir brauchen silberne und goldene Gefäße, wir brauchen Ohrenschmuck, Nasenschmuck, Fingerschmuck, Fußschmuck. Du musst sehen, wie die Alten gekleidet waren damals. Weißt du, die denken, weißt du, ein Christ trägt keinen Schmuck. Wir haben ja so Pietisten manchmal so, ja Christ, wir sollen züchtig, die unsere Schwestern sollen züchtig angezogen und gekleidet sein, kein Schmuck, keine Ohrringe, kein Nasenring. Und dann sage ich, lies mal in der Bibel, im Neuen Testament. Also wie waren die heiligen Frauen gekleidet? Und da wird Sarah angeführt und die Sarah hat sogar einen Nasenring an die Rebekka vererbt. Einen Nasenring, die hat also einen Nasenring gehabt. Kannst du dir vorstellen, deine Frau, deine Schwester, deine Freundin, die hat einen Nasenring. Ja, Christen sind anständig angezogen. Ich sage das nur. Weißt du, wir sind so kleinkariert. Die Menschen sind so kleinkariert in ihrem geistlichen Leben, so Schmalspur. Gott will, dass wir üppig leben, dass wir freudig leben, dass wir das Leben genießen, dass wir schön sind, dass wir Freude haben und dass uns nicht die Heuschrecken alles fressen. Und natürlich, wenn du hast ja, die waren ja Sklaven, die Israeliten. Leiht euch aus und die haben gegeben, nehmt nur, damit ihr euren lieben Gott dienen könnt. Nehmt nur, nehmt. Und Gott sagt, das ist kein Diebstahl. Neulich hat hier die ägyptische Regierung den Staat Israel verklagt und die sollten alles zurückgeben, was die da denen abgenommen haben, an Schmuck und so weiter. Die alten Israeliten, hat jemand ausgerechnet, wie viel Milliarden mit Zinsen und Zinsen und Zinseszinsen, was das alles so eine für Endsumme gibt. Dummes Zeug. Die haben umsonst gearbeitet, waren Sklaven, ausgenutzt, die kamen als freie Menschen und wurden versklavt. Und der Teufel hat uns so versklavt in dieser Welt, in diesem System, wo wir drinstecken. Schau dir das nur an. Dein Geld ist futsch, da hast du gedacht, ich lege gut an bei einer Bank und jetzt geht die Bank pleite und dann ist alles, der ganze Traum von Aktien und der ganze Traum von Wertpapieren dahin. Gläubige, die leben von einem Tag in den anderen, von der Hand in den Mund, von der Hand Gottes in den Mund natürlich. Das ist also das Geheimnis. Die meisten Leute denken von meiner Hand. Nein, ich lebe nicht von meiner Hand, ich lebe von der Hand Gottes, was Gott in der Hand hat, was Gott gehört hat. Und Gott beschenkt mich jeden Tag neu. Ich werde jeden Tag neu beschenkt von Gott. Bei Gott wird dir alles wieder zurückgegeben. Und das darf ich dir sagen. Eines Tages, wenn du im Himmel bist, wirst du deine Zähne wieder haben. Du wirst deine Ohren und deine Augen wieder haben und deine Haare wieder haben und deine Beine wieder haben, deine Arme wieder haben, deine Finger wieder alle dran haben. Woher ich das weiß, ich habe mich sehr intensiv mit dem Leben nach dem Tod beschäftigt und habe Leute kennengelernt, die drüben waren und die Menschen begegnet sind, die sie hier gekannt haben, vor allem Pastoren auch. Und die haben gesagt, guck mal, ich denke nur an einen ganz besonders einen Fall von einem Pastor, Howard Pittman, der sagt, er war 3 Tage tot und dann war er drüben und dann kommt ein alter Kriegsveteran und sagt, schau an, ich habe Beine, ich kann Fußball spielen in der Ewigkeit. Ein Bruder aus der Gemeinde. Und dann kam eine amerikanische Schwester, die haben ja dort keine Sozialversicherung, so wie wir das hier haben, und sagt, guck mal, meine weißen Zähne, ich habe endlich mal in meinem Leben weiße Zähne. Du kriegst dort alles wieder, was hier dir das Leben genommen hat. Deshalb jammer nicht, wenn du Krebs, Tumor hast oder all diese Dinge. Gott wird uns alles wieder erstatten. In meiner Bibel heißt, es kommt der Tag X, wo dann der Herr, die Hütte Gottes bei den Menschen ist. Und da wird kein Leid sein, keine Träne, kein Schmerz, kein Geschrei. Da wirst du nichts vermissen. Und du wirst nichts vermissen. Beim Heiland wirst du nichts vermissen. Und du denkst, hier habe ich auf so viel verzichtet. Und deshalb ist hier, was du hier vermisst, das ist alles egal. Du wirst alles hundertfältig wiederkriegen. Rechne mal aus. Das Doppelte. Denk an Hiob, was der Teufel da ihm genommen hat. Gott wird dich entschädigen. Darum gebrauche und verbrauche, was du hier hast. Und benütze das zur Ehre Gottes. Sei großzügig. Weißt du, du bist hier auf dieser Welt, um großzügig zu sein. Und zwar auf allen Gebieten. Großzügig in der Liebe, großzügig in der Vergebung, großzügig im Denken, großzügig im Handeln. Großzügig, sei großzügig. So wie dieser Mann da in der Bibel. Was schuldest du mir? 30, 35 Fass Öl? Nein, mach 40 gleich. Christen runden auf, nicht ab. Das ist das Geheimnis des christlichen Lebens. Ja, du sagst ja, wie bitte? Ja doch, wir runden immer auf, nicht ab, nach oben. Einfach, wir sagen, mehr als du schuldest, denn das, was du mehr draufsetzt, das geht auf Gottes Rechnung. Das geht auf Kosten Gottes. Wenn du einmal bei Gott bist, bekommst du alles wieder, was du hier verloren hast, was der Teufel dir genommen hat. Deine Frau, deine Kinder, dein Mann, dein Geld, deine Arbeit. Vielleicht bist du gemobbt worden und du hast gesagt, oh Herr, um deines Namens willen. Und alles, was du hier um Jesu willen aufgibst in dieser Welt, das kriegst du reichlich belohnt und entschädigt im Himmel. Es gibt einen Lastenausgleich. Weißt du, das gab früher hier bei uns Lastenausgleich in Deutschland. Bei Gott gibt's Lastenausgleich, Entschädigung. Und da kannst du angeben, alles, was du hier verloren hast, das kriegst du dort entschädigt. Und zwar sehr üppig. Gott ist kein armer Schlucker. Gott hat so viel. Deshalb ist so wichtig, was du hier einmal verbraucht hast oder dir geraubt worden ist oder dir vorenthalten worden ist, du wirst alles bekommen. Weißt du, vielen Menschen ist in dieser Welt so viel vorenthalten. Die wollten ganz was anderes lernen. Die wollten ganz woanders leben. Die wollten einen ganz anderen Partner oder Partnerin. Die wollten alles, vieles ganz was anderes. Die wollten Kinder und es ist ihnen vorenthalten worden. Aber es wird dir alles entschädigt werden. Das darf ich dir von Gott aus sagen. Das, was man dir hier verweigert hat, wirst du dort doppelt bekommen. Wir haben hier nämlich einen Widersacher, der uns ständig ablehnt, der uns ständig verachtet. Sei also nicht traurig über dieses Leben. Dein Reichtum ist der Herr. Sei nicht traurig über dieses Leben. Dein Reichtum ist der Herr. Und der Herr sagt, was mein ist, ist auch dein. Und das, was ich für dich gewollt habe in diesem Leben, im Plan A, das wird kommen. Und nicht was nachher in allen anderen Plänen, Plan B, C, D, E, F, G, R, H. Vergiss diese anderen Pläne. Ich habe Plan A für dich bestimmt. Und du wirst das kriegen, was im Plan A vorgesehen war für dich. Und jetzt, dieser mein Sohn war tot und ist lebendig geworden. Der kriegt alles, das beste Kleid, den schönsten Ring, den fettesten Ochsen. Du wirst entschädigt über all das, was du hier verloren hast, wie auch immer. Für vieles bist du gar nicht schuldig, was du hier verlierst. Wir haben ja Diebe und Räuber um uns. Der Teufel ist der größte Räuber und der Dieb. Durch die Politiker und die Kriege und die ganzen Auseinandersetzungen und Vertreibungen. Du hast deine Heimat verloren. Du hast alles verloren. Du hast alles aufgegeben. Und dann sagst du, oh Gott, guck mal, was habe ich alles in meinem Leben gehabt und was habe ich aufgegeben? Wenn du so mal Bilanz nimmst und dann machst du diese Liste und sagst, Herr, ich weiß, ich werde das alles und zwar doppelt noch dazu kriegen. Hiob bekam alles doppelt, was ihm der Teufel genommen hat. Lass dich von Gott beschenken. Gott ist wirklich reich. Die meisten wissen das gar nicht, denen ist das noch gar nicht aufgegangen, wie reich Gott ist. Wer zu Jesus wirklich gekommen ist einmal und so richtig den Herrn erlebt hat, weil der hört mit Bettelei auf, der weiß, das Leben geht vorbei. Ich kann haben und nicht haben, kann verzichten, kann großzügig sein. Ich bin kein Armer mehr. Kinder Gottes sind keine Bettler mehr. Die sind reich beschenkt. Die leben nur aus der Güte und Gnade Gottes. Die sind beschenkt. Die haben ihre Armut in Reichtum vertauscht, ihren Mangel in der Fülle. Und sie wissen, hier, das Leben geht vorbei, aber ich habe mein Konto im Himmel. Und das ist gedeckt, das ist übervoll, das quillt über, das läuft über, das kann ich jetzt schon was abheben. Das ist so voll. Wir vertauschen unsere Schwäche in Stärke. Und wahre Gläubige führen ein fantastisches Leben. Deshalb, sie sind nicht auf dieses System angewiesen. Hartz IV, ach, vergiss doch. Wir können mit gar nichts leben. Wir können mit Luft und Liebe leben. Du sagst, wie bitte? Du kannst, guck mal, der Elia wurde von Raben versorgt. Oder von der Witwe. Von einem Gefäß, wo das Öl nicht mehr aufhört und was Mehl nicht aufhörte. Du kannst also übernatürlich von Gott versorgt werden, wenn es nötig ist. Natürlich, Gott wird nie deine Faulheit unterstützen. Solange du arbeiten kannst, solange du ein paar Moneten noch auf dem Konto hast, solange musst du selber sorgen. Wir haben hier jemanden gehabt, der kam, der hat Haufen Schulden gehabt, einige hunderttausend, und der hat Schulden gehabt, und wir haben gebetet, und ich werde es nie vergessen. Und plötzlich sagt der Herr in einer Prophetie, zuerst verkaufe alles, was du hast, und dann bitte mich um Hilfe. Und weißt du was, dann hat er uns unter sein Bett hat er seine Goldmedaille gehabt, Olympiamedaillen gehabt, seine Armbanduhren gehabt, seine Kameras gehabt. Und die hat er erst verkauft, nachdem er alles verkauft hat. Und am schlimmsten waren natürlich seine Goldmedaillen, die er verkauft hat nachher, bei eBay versteigert hat. Als er das verkauft hat, das ging dann nachher durch die Presse. Und dann kam einer, ein Reicher, dem Geld nichts ausgemacht hat, und sagt, wie viel Schulden haben Sie, Herr Wecker? Und da hat, die Schulden wurden dann prompt bezahlt. So. Aber zuerst musste er lernen, seine Teil zu tun. Weiß Gott wird nie sein Teil tun, solange du nicht dein Teil getan hast. Wir müssen zuerst einmal alles uns verausgaben und sagen, jetzt Herr, ich habe meine Armbanduhren verkauft, meine Kameras verkauft, meine Bilder verkauft, mein Luxus verkauft, alles was ich so habe. Und jetzt habe ich nur noch ein Bett, ein Stuhl und ein Messer und eine Gabel und es reicht mir jetzt. Jetzt sorg du für mich. Dann bist du so wie Elia. Du musst so weit kommen wie Elia. Und dann kann Gott dich versorgen. Also Gott versorgt die Armen. Gott ist nämlich ein Gott der Armen. Und wir Kinder Gottes sind eigentlich keine superreich. Aber wir sind reich. Wir können andere beschenken. Wir können anderen dienen. Weißt du, Paulus sagt, wir haben nichts. Aber wir geben allen alles. Was sie brauchen, kriegen sie. Da beten wir, lieber Gott, hilf. Und weißt du, Gesundheit ist mehr wert als Geld. Das kannst du gar nicht bezahlen. Gesundheit. Was zahlen reiche Leute für Medizin und Medikamente und Behandlung und Therapien und werden doch nicht gesund? Und da kommst du zum Heiland, der Herr berührt dich und du bist plötzlich mit einem Schlag gesund. Und dann kannst du wieder arbeiten, kannst wieder laufen, kannst dickst wieder richtig. Wir leben in einem anderen System, im System Gottes. Und es ist total anders. Wer den Herrn einmal richtig entdeckt hat und die Freundlichkeit Gottes geschmeckt hat, der weiß, was ich alles in Gott habe. Rufe mich an in der Not, ich will dich erretten. Und weißt du, und immer wenn es bei dir brennt, dann hast du eine Nummer, so Geheimnummer. Da rufst an und rufst den Herrn und sagst, Herr, ich brauche Hilfe. Mein Herz setzt aus, mein Atem setzt aus. Und wie oft passiert sowas, dass du denkst, du bist dem Tode nahe. Und die Bibel sagt, wie oft hast du mich vom Rande des Todes gerettet. Und Gott rettet uns immer vom Rand des Todes, vom des Grabes. Und er wird nicht zulassen, dass der Gerechte sein Grab bei den Ungläubigen und Gottlosen findet. Du wirst nicht verscharrt wie ein Hund. Gott hat alles schon vor langer Zeit für dich vorgesorgt. Vor Grundlegung der Welt hat er alles erwählt. Plan A ist für dich. Und du darfst immer wieder dich auf Plan A besinnen und auf Gott auf Plan A zurückkommen. Und kann sagen, Gott, du bist nicht begrenzt. Ich verstehe nicht alles. Ich begreife nicht alles. Ich komme nicht mit überall. Aber ich verlasse mich auf dich. Denn deine Gedanken sind nicht meine Gedanken. Deine Wege sind nicht meine Wege. Ich verlasse mich auf dich. Denk du jetzt mal für mich. Plan du mal jetzt für mich. Aber du musst selber auch ein Stück weit planen. Ich warne euch Leute, lebt nicht blind in den Tag. Und sagt, das macht alles der Herr Gott. Das macht alles der Herr. Nein, erst wenn du dein Teil getan hast, wird der Herr sein Teil tun. Du musst dein Alter vorsorgen. Du musst gucken, wo du, dass du Sterbekasse machst. Du musst, vielleicht wirst du mal im Pflegefall und so weiter. Da musst du schon alles ein bisschen vorsorgen. Ich möchte, dass du realistisch bist. Nicht nur so blind. Ich glaube an den Heiland. Der Heiland macht alles. Und irgendjemand wird mir helfen. Nein. Zuerst hilf dir selbst, dann hilft dir Gott. Die meisten Leute denken nicht länger als vor der Nase, bis zur Nasenspitze. Fang an, ein bisschen mehr zu denken. Tu das, was du kannst, und dann, was du nicht kannst. Und sonst setz dich hin und sagst, Herr, ich habe getan, was ich konnte, und jetzt bist du dran. Und das ist das Gebet, wie Gott dann nachher hört. Herr, ich habe alles getan, was du getan hast. Jetzt muss ich beschenkt, jetzt lebe ich auf Staatskosten oder Himmelskosten oder Gotteskosten oder auf Kosten des Heiligen Geistes. Oder auf Kosten Jesu. Und wir haben eigentlich nichts. Wir leben nur von dem, was Jesus hat und was Gott hat und was er uns gibt und was er uns vererbt und vermacht. Alles, was du brauchst, stell dir Gott zur Verfügung. Das muss nur nehmen gelernt werden, wie man das macht. Er gab uns alle Voraussetzungen für ein gutes Leben, für ein langes Leben, für das ewige Leben und hat für die ganze Ewigkeit gesorgt. Das könntest du gar nicht fertigbringen. So weit denkst du gar nicht die Ewigkeit. Weiß gar nicht, wie lang die Ewigkeit ist. Aber er hat für deine Ewigkeit gedacht, vorgesorgt alles. Gott ist der beste Vorsorger. ich habe getan, was ich konnte, aber jetzt bist du dran. Weißt du, Gott hat für dein Leben eigentlich so von sich aus rundum alles geplant, wunderbar geplant, so wie den Garten Eden angesetzt für den Menschen. So hat er alle Voraussetzungen geschaffen, alle Voraussetzungen für ein gutes Leben. Und das gute Leben, weißt du, wo das gute Leben anfängt? Nicht im Garten Eden und nicht im Himmel. Das gute Leben fängt in dir an. Das Reich Gottes ist in dir. Hier fängt die Herrlichkeit Gottes an. Du und Gott, wir sind Gottes Mitarbeiter. Wir arbeiten mit Gott zusammen. Gott hat alle Voraussetzungen geschaffen und alle gute Voraussetzungen für dein gutes Leben hineingelegt, alle Mechanismen. Du musst jetzt nur noch mit Gottes Hilfe und der Heiligen Geist diese Dinge nur auslösen, wie ein Samenkorn. Es fällt in die Erde, wird zugedeckt, wird drauf Wasser gegossen und da wird ein Mechanismus ausgelöst. Der Mechanismus des guten Lebens ist in dir drin. Es muss nur ausgelöst werden jetzt. Eigentlich ist es ganz einfach, einen Hammer nehmen, auf den Kopf schlagen und dann geht's. Aber das funktioniert bei den meisten nicht. Da kriegt man eine Strafanzeige oder wegen Körperverletzung. Aber das wäre richtig. Kapier doch endlich mal, begreif es. Das ist doch so einfach. Eins und eins ist zwei. Du brauchst dieses Aha-Erlebnis. Und wenn du dieses Aha-Erlebnis hast, wird ein Mechanismus freigesetzt von der Herrlichkeit Gottes. Plötzlich fängst du an, richtig zu leben. Installiert ist alles. Die Leitungen sind da. Die Hardware ist da. Da ist alles schon drin. Das göttliche Programm ist in dir. Es muss nur der richtige Knopf sein, um das zu sagen, jetzt bin ich drin. Jetzt bin ich drin. Du kannst dann plötzlich alles, was du brauchst. Guck mal, die Leute am Pfingsten, plötzlich sprachen sie alle möglichen Sprachen und die hörten in ihrer Muttersprache die großen Taten Gottes rühmen. Und die haben nicht gelernt, diese fremden Sprachen, waren ungelehrte Leute, steht sogar in der Bibel von ihnen. Plötzlich, wenn der Heilige Geist spricht und der Heilige Geist dich berührt, plötzlich sprichst du fremde Sprachen. Ich habe bei mir in der Gemeinde eine Schwester gehabt, die war ein bisschen einfältig, aber Gott segnet die Einfältigen. Manchmal ist es komisch, wie Gott manchmal Einfältige nützt. Und sie hat ein Herz wie der Ausländer gehabt. So auf Ausländermission und sie hat eine ganze Liste von Traktaten und manchmal war sie so verlegen, da fragt sie, du Türke, die war natürlich in einem Türken mal verliebt, und aber trotzdem, die Geschichte kurz zu machen, du Türke, ich sage das jetzt, oder Grieche oder was weiß ich, Spanier, und dann sucht sie das Traktat und findet nicht ein Traktat. Ist oft passiert, das habe ich miterlebt bei der Freiversammlung, wie meine Schwester Käthe arbeitet, so dann sucht sie, findet kein Traktat, macht die Augen zu und fängt an in Sprachen zu beten. Und du, der Mann oder die Frau ist entsetzt. Was? Sie sprechen Spanisch oder Türkisch? Und ich sage in Türkisch. Und ich habe solche Gottesdienste erlebt. Da, wo man keinen Dolmetscher hat, in einem unserer Gottesdienste. Weißt du, das ist, wie Gott einen beschenkt. Übernatürlich. Da kommt ein Türke, eine Grieche und ein Grieche mit ihr. Die beide kommen in den Gottesdienst aus Stuttgart West in einer meiner Versammlungen. Und da habe ich einen alten Bruder, wir haben abgemacht, wenn wir Evangelisation haben, wir werden öffentlich nicht in Sprachen beten, denn es steht in der Bibel, das ist Gebetssprache und so weiter und das ist nur für Gläubige und nichts für Ungläubige. Die Ungläubigen verstehen nichts von Sprachengebet, das ist nichts für sie, das ist so Kauderwelsch für sie. Aber für uns Gläubige ist Gebetssprache, wir reden mit Gott. Und was macht mein lieber alter Bruder, der war so fast bei 80, der hebt die Hände und fängt in Zungen an zu jodeln und zu beten und zu sprechen. Denkt der Otto, 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 haben wir nicht, kapierst du nicht, wo wir sind? Wir sind in der Evangelisation und wir sind jetzt nicht in einer Gebetsversammlung. Und er spricht in Zungen. Und als er fertig ist, rennt ein Ehepaar nach vorne, knien sich hin, werfen sich auf den Boden und so weiter. Und dann sage ich, was ist, was fehlt? Da sagt er, beten, 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 beten. Und ich habe gebetet und Frau Nikolaidis, weiß ich heute noch, ich werde es nie vergessen, Wunder Gottes vergisst man nicht so schnell, und die gibt ihr Leben Jesus. Der Bruder hat gesagt, was in ihrem Leben da ist, der Mann war bleich, daneben stand, die Frau hat ein Problem gehabt und das Problem wurde in Zungensprache angesprochen, in Neugriechisch, der hat alles verstanden, die wollte nachher mit ihm sich unterhalten, der konnte keinen Wapp, der sagte, ich kann nicht, ich bin kein Griech, ich bin ein Schwabe. Und aber später, nachdem wir uns verständigt haben, der hat alles gesagt, dass du nach vorne gehen, hinknien und Gott wird ein Wunder an sie tun. Und das ist passiert, ich habe sie nachher getauft, die war nachher in der Gemeinde. Das ist, wie Gott einen beschenkt, auf übernatürliche Art und Weise. Du musst nicht fremde Sprachen lernen unter Umständen. Natürlich, du solltest deinen Teil tun. Die Wycliffe Bibelübersetzer benutzen ganz besonders gerne Pfingstler als Mitarbeiter Bibelübersetzer. Warum? Die lernen viel leichter fremde Sprachen, weil sie schon in anderen Sprachen beten können. Und Gott hilft ihnen in ihrer Schwachheit. Nur nebenbei. Also lass dich von Gott beschenken. Gott gibt uns diese Geschenke. Da musst du nicht groß erkämpfen. Weißt du, wenn du noch was erkämpfen musst, das ist nicht von Gott. Du musst natürlich dran arbeiten, üben, üben, üben. Aber, dass du das erkämpfen musst, nein, das ist schon alles bereitgelegt. Wozu du keinen Wunsch, keinen Willen hast, keine 10 Pferde bringen dich dorthin, ist auch nicht dein Charisma und nicht deine Gabe. Aber wenn es deine Gabe ist und Gott will, dass du das tust, dann wirst du auch können. Alles, was wir brauchen, ist uns bereits gegeben, schon in die Wiege gelegt oder durch die Handauflegung spätestens. So, du musst nur die Gabe erwecken. Jetzt musst du nur an der Erweckung arbeiten, dass diese Gaben jetzt ans Licht gebracht werden, dass du dich von Gott beschenken lässt und du hast das Geschenk bereits. Eigentlich hast du alle Gaben, die du brauchst, bereits in deinem Leben. Du hast Gabe des Organisierens vielleicht, wenn du das brauchst oder irgendwelche Dienste. Egal, was deine Aufgabe ist, das liegt alles in dir. Du musst es nur auspacken. Du musst nur auspacken und diese Geschenke Gottes, die dir gegeben worden sind, jetzt auspacken, auswickeln, entwickeln und dann bedienen. Und wie bedient man, wenn du so ein technisches Gerät kriegst, wie bedienst du das? Du musst lernen, ein bisschen zu bedienen. Wie bediene ich die Gabe Gottes jetzt? Das ist eigentlich das Kunststück, das du lernen musst. Werde ein Auspacker Gottes. Fang mit dem Auspacken an, von den Geschenken. Alles, was du brauchst, ist in dir. Wenn du Mutter werden sollst und Kinder kriegen sollst und so weiter, hast du auch die Veranlagung, alles, was in dir hineingelegt ist, um Kinder zu kriegen und Kinder großzuziehen. Wenn du in dir diese Veranlagung hast, Handwerk oder sowas, und selbst wenn du das nicht gelernt hast, ich denke nur an die zwei Erbauer der Stiftshütte, das waren alles Hilfsarbeiter, Ziegelproduzenten, die waren Sklaven, die haben nichts gelernt, die haben keine Chancen gehabt zu lernen, aber da kam der Heilige Geist und die konnten plötzlich alles, die konnten die Stiftshütte vergolden, die konnten mit Ziegenfällen arbeiten, die konnten mit Holz arbeiten, die konnten mit Silber arbeiten, die konnten alles arbeiten und die konnten so einen Baugott herstellen, dass der liebe Gott gerne bei denen wohnte. Und wisst ihr, was das Interessante ist, was Gott manchmal so an Menschen tut? Ich bin also verblüfft. Gute Prediger, ich will nicht sagen, dass ich schlechter bin, aber gute Prediger, Menschen, die Gott benutzt hat, das waren alles Versager. Die haben keinen Beruf gelernt, die haben keine Schule besucht, oft haben sie nicht einmal Schulabschluss, auf der Flucht irgendwo was oder was weiß ich da. Die sind vielleicht im Gefängnis gesessen, die würden vielleicht gar nichts zu, oder waren es Dealer mal, oder was weiß ich, was für Leben die mal geführt haben, aber da kam die Gnade Gottes und plötzlich können sie stehen. Ich kenne Prediger, die haben gestottert. Die haben keine Redeschule besucht und Rhetorik studiert, aber wenn der Geist Gottes auf sie kam, waren sie die besten Prediger. Das ging den Leuten durch Mark und Bein, wenn sie gepredigt haben. Natürlich die anderen, die dann studiert haben und mit Kopf alles gelernt haben, bei denen, wenn die gepredigt haben, ging alles daneben und geht immer noch daneben. Aber bei Menschen, die Gott beschenkt, weißt du, die hilflos sind und von Gottes Gnade abhängig sind, die erleben die Wunder Gottes, da bist du nur verblüfft, wie das alles funktioniert. Da stehen sie da, Herr, ich kann nicht predigen, lieber Gott, wenn du mich benutzt, da schlottern die Hosen, da denkst du, Orkan ist im Raum und haben Schweißhände, gucken an die Leute vorbei, schielen sogar, verdrehen die Augen, wenn die sprechen müssen. Weißt du, aber da kommt die Salbung Gottes. Du, und das ist, was die Gemeinde braucht. Das ist, was die Welt braucht. Die Welt braucht Gottes Reden und nicht kunstvolle Worte, wortgewandtes Reden, was und so weiter. Gottes Gnade schenken. Gottes Gnade brauchen sie, dass die Kraft Gottes wirkt. Ich denke nur an Smith Wigglesworth, das Vater des Glaubens oder wirklich ein Glaubensheld. Das war ein Kesselflicker, der konnte nicht mal lesen und schreiben. Seine Frau musste ihm immer aus der Bibel vorlesen, bis er später selber ein bisschen Bibel lesen gelernt hat. Der war also ein Analphabet, weil er keine Chance gehabt hat zu lernen. Aber der hat Glauben gehabt, der hat gebetet, Gott hat Kranke geheilt. Weißt du, das ist, was man braucht. Beschenkt werden von Gott. Und Gott will dein Leben beschenken. Was glaubst du, was aus deinem Leben noch werden kann? Sogar noch im hohen Alter. Und Gott will uns die Jahre erstatten, die Heuschrecken gefressen haben. Vielleicht bist du bis jetzt nichts geworden. Bisher hat die Welt dich ausgelaucht und ausgenützt und verbraten und so weiter. Du weißt gar nicht, was für Segnungen noch alle in dir schlummern. was für Gnadengaben in dir noch schlummern. Erwecke die Gabe, die in dir gelegt worden ist. Und ich darf dir sagen, in dir schlummert zuerst mal für dich. Du musst die Gaben zuerst mal an dir entwickeln. Wenn die Gaben an dir funktionieren, funktionieren sie dann auch an andere. Das ist ganz arg wichtig. Die meisten Leute möchten probieren, Heilung an andere. Wie wird der andere gesund? Verstehst du? Und der wird nicht gesund. Zuerst musst du gesund werden, dann kann auch der andere gesund werden. Zuerst musst du frei werden, dann kann der andere auch frei werden. Und deshalb entdecke die Gabe der Heilung in dir, dass der Glaube mich heilt. Innere Heilung insbesondere. Oder dass der Glaube an Jesus Christus mich frei macht. Wenn der Sohn frei macht, der ist recht frei. Und wenn du das an dir erlebt hast und weißt, wie es bei dir funktioniert, funktioniert es bei anderen auch. So erweckt man Gabe. Die meisten aber denken, ich muss studieren. Oder jetzt habe ich neulich, jemand hat mich eingeladen zum Seminar für Traumdeutung. Weißt du, da kann ich ein gutes Buch kaufen und mir meine Träume selber deuten. So, das ist kein Kunststück. Aber weißt du, du kannst keine Träume deuten, es sei denn, der Heilige Geist kommt und der legt dir die Träume aus. Und dann wollen sie Leute, wie deute ich Träume? Und da schießen alle daneben. Da schießen alle daneben. Und ich habe eines in meinem Leben gemerkt, alle, die versuchen, Träume zu deuten, die können nachlesen, das ist das und das ist das. Dann kannst du ein gutes Buch kaufen mit 10.000 Erklärungen und Bildern und dann kannst du ausdenken. Aber das ist noch lange nicht das, was Gott sagen will. Gott redet total anders. Und deshalb konnten die Chaldäer oder die Ägypter nicht die Träume vom Pharao oder Nebukadnezar auslegen. Da musste jemand kommen, der den Heiligen Geist hat. Und das war Daniel oder Josef, die den Heiligen Geist hatten. Und die gucken an und sagen, lass uns noch eine Nacht schlafen drüber. Oder Pharao, das ist das, das hast du gestern geträumt. Und genau so war es. Und die trafen ins Volle. Menschen, die sich vom Heiligen Geist leiten lassen, die treffen immer ins Volle. Und die anderen, die verletzen andere oder erzählen Unsinn oder was auch immer ist. In dir schlummern die Segnungen. Erwecke sie. Explodiere. Die Freude schlummert in dir. Die Ruhe schlummert in dir, die Gnade schlummert in dir, der Sieg schlummert in dir, alles schlummert. Mann, du bist ein Paket, eine Ladung Gottes. Fang an auszupacken, die Freude am Herrn. Weißt du, viele Menschen wollen das gar nicht aktivieren, denn dann müssen sie was tun. Die müssen anfangen zu lachen, die müssen anfangen zu kämpfen. Ohne Kampf gibt's keinen Sieg. Du möchtest schon Sieg haben. Alle möchten als Sieger gefeiert werden. Aber überleg einmal, was das für Kampf ist, Sieger zu werden. Da musst du in der Arena, ins Schlachtfeld. Weißt du, aktiviere, dass Gott in dir spricht. Oder zu dir spricht. Aber wenn er zu dir geredet hat, weißt du, da passiert was. Geh aus Ur in Chaldea. Und schon hast du. Es muss packen und weitergehen. Oder geh und verbirg dich am Bach Krit. Gottes Gaben wollen aktiviert werden. Und da ist noch eine Möglichkeit, fang an Gott zu loben. So aktiviert man auch Gaben Gottes. Indem du anfängst, Gott zu loben. Und zu loben, loben Gott oder preis es outen, aus sich rausgehen, ist auch nicht sich in sich selbst verkochen. Lieber Heiland, Halleluja, du bist gut, du bist wunderbar. Nein, Halleluja, lobe den Herrn, meine Seele und alles, was in mir ist, zieh alle Register. Und dann hau auf die Pauke. Das ist Gott loben. Wie gebraucht Gott einen und wie segnet Gott einen? Mir ist gestern so groß geworden in der Andacht, also das muss ich heute noch ein bisschen weitermachen. Gott schenkt dem Demütigen Gnade. Gott schenkt dem Demütigen Gnade. Warum viele Menschen keine Gnade haben, sie sind nicht demütig. Die sind zu hochnäsig, zu eingebildet, zu arrogant. Und das ist die Sünde des Teufels. Nein, warum? Dem Demütigen schenkt Gott Gnade. Das ist mir so aufgegangen gestern beim Predigen. Weißt du, ich kriege auch meine Inspirationen, wenn ich vorne stehe und dann bin ich verblüfft. Denke, guck mal, da hast du noch nie drauf geachtet und darüber gedacht. Wenn du Gnade Gottes brauchst, werde mal richtig demütig. Wie macht man das? Demütige einfach vor Gott zuerst einmal, nicht vor Menschen. Vor Gott muss man sich demütigen. Das ist Nummer eins. Dann hab keine Angst, zu Schanden zu werden. Wenn ich mich blamiere, dann blamiert sich Gott. Also keine Angst, zu Schanden zu werden oder ausgelacht zu werden oder schief angeguckt zu werden. Was denken die von mir, wenn ich jetzt die Hände hochhebe und Gott lobe und preise? Das ist sich demütigen, sich nichts von Menschen mehr ausmachen, was die denken und sagen und schreiben und wie sie kritisieren und schwätzen und nörgeln. Einfach, ich lobe Gott, ob sie tot umfallen oder nicht. Ich lobe Gott. Ja. Sich demütigen, vor Gott auf die Knie zu gehen, nicht von irgendjemand. Oder sich zu demütigen ist auch, und jetzt pass auf, zu bitten, kannst du nicht eine Meile mit mir zusammen gehen? Jemand anders um Hilfe zu bitten? Die meisten sind zu stolz, zum Sozialamt zu gehen. Die meisten sind zu stolz, einen Antrag zu stellen. Vor allem Menschen, die vielleicht irgendwie bisher gearbeitet haben und plötzlich in sozialen Netz da durchgefallen sind. Weißt du, und haben sie, schenieren sich, das ist unter meiner Würde. Du hast gearbeitet, du hast verdient, du hast eingezahlt, du hast dein Bestes gegeben und du hast ein Recht, auch was nachher aus der Kasse rauszuholen. Verstehst du, die Jahre, die Heuschrecken gefressen haben. Du hast auch, ja, kann ich das, darf ich das? Nimm dir das Recht. Du sollst ja leben und nicht dahin vegetieren. Ich sage das nur, ja, plötzlich da sich schämen. Wenn du mit Gott lebst, schämst du dich nicht mehr, verlierst du die Schande. Ich schäme mich nicht des Evangeliums von Jesus Christus. Und da ist alles inklusiv. Am Kreuz zu hängen, ich schäme mich nicht mehr. Du genierst dich nicht mehr. Kannst du mir bitte helfen und mir das Auto anschieben? Und da buddel ich nicht selber und probiere nicht und streng mich an und mach mich kaputt. So viele Menschen machen sich kaputt, weil sie sich schämen, um Hilfe zu bitten. Irgendjemand um Hilfe zu bitten. Oder die Ältesten zu rufen oder zum Arzt zu gehen. Ja, was denken die Christen, wenn ich zum Doktor gehe? Gott heilt mit der linken Hand oder mit der rechten Hand. Mit der rechten haben wir schon so viel gehört. Die Rechte des Herrn behält den Sieg und der Herr berührt uns seine Hand und heilt mich. Aber die meisten Christen haben noch nie eine Predigt gehört, der Herr heilt auch mit der linken. Und weißt du, was die linke Hand des Herrn ist? Onkel Doktor. Das ist der Arzt. Das sind die Medizin, Medikamente. Ja, aber ich werde schwach in meinem Glauben. Nein, wenn Gott mit der rechten nicht heilt, dann will er dich mit der linken Hand heilen. Und glaub mir, manchmal erlebst du die schönsten, größten Segnungen, wenn die linke Hand des Herrn hat. Da liegst du im Krankenhaus, neben dir liegt so eine Frau. Die kannst du zum Heiland führen noch. Kannst ein Segen sein. Und dann kommst du durch das Tal. Und dann kommst du auf der anderen Seite wieder raus und bist gesegnet. Da ist noch jemand gerettet, noch dazu kam durch dein Leiden kam sogar jemand in den Himmel. Weißt du, und Menschen kommen durch Leiden. Wenn du leidest, kommen andere Menschen in den Himmel. Nicht, wenn es dir gut geht. Da sind sie neidisch auf dich und eifersüchtig, wenn es dir gut geht. Aber wenn du leidest, ja, du bist auch einer von uns, aber du hast Kraft und du vertraust dem Herrn. Und die, die auf den Herrn hoffen, kriegen neue Kraft. Und dann kommst du wieder hoch. Aber den Demütigen schenkt Gott Gnade. Wer nicht bittet, der bekommt nichts. Steht auch in der Bibel. Bittet, so wird es euch gegeben. Wenn du von Gott etwas bitten möchtest, musst du nicht nur in der Gemeinde kommen und sagen, Vater, ich brauche jetzt 1.000 Euro. Vielleicht musst du zu jemand hingehen und vielleicht Kredit aufnehmen. Aber wir nehmen keinen Kredit auf, verstehst du? Weißt du, wir müssen manchmal uns demütigen. Da müssen wir vielleicht an der Bank anklopfen. Wir müssen manchmal fragen, Herr, was willst du, was würdest du tun, Herr Jesus? Was würdest du tun, Herr Jesus? Du würdest vielleicht auch an der Tür klopfen und du würdest da zu einem reichen Verwandten vielleicht hingehen und würdest sagen, könntest du mir nicht ein bisschen was leihen? Aber das ist unter unserer Würde. Aber Gott will, dass wir uns demütigen. Ich predige komisches Evangelium, aber ich möchte dir helfen, praktisch zu werden. Nicht nur so verkopfter Christ oder so auf Wolke Nummer 7 dahin schweben oder weit über auf dem Olymp irgendwo da leben, auf der Halleluja-Höhe. Nein, ich möchte, dass du hier auf dem Teppich runterkommst. Hier wird gelebt, hier wird gekämpft. Weißt du, und Gott benutzt manchmal Menschen. Wenn du deine Schwäche eingestehst, da öffnen sich die Türen. Aber solange du den Starken spielst und sagst, ja, der kann sich selber helfen. Ich weiß, wovon ich spreche, als persönliche Erfahrung. Ich war so weit, dass mir keine Bank Geld gegeben hat und ich kam in finanzielle Not, weil mir mein Vorschuss, was ich da Mietsvorschuss gezahlt habe, nicht zurückgekriegt habe und habe schon die neue Wohnung eingerichtet und brauche jetzt neue Wohnung für den Umzug. Kam so in Schwierigkeiten. Und meine Frau hat geweint und dann ruft meine Schwägerin an Und dann sagt sie, Heidi, du weinst, was ist da los? Du hast geweint, deine Stimme so verheult, was ist da los? Ach, sagt, wir sind ein bisschen in Schwierigkeiten. Und dann kam sie noch, unmittelbar kam sie und dann besucht sie uns gleich anschließend und sagt, Heidi, sag mir, wenn du irgendwo Schwierigkeiten hast, wir wollen dir helfen. Und wir können dir helfen. Was fehlt dir? Ist irgendwas? Ja, ich sag, wir müssen bezahlen und wir können, da ist die Küche neu eingerichtet worden und wir müssen die Küche und der Mann erwartet auf sein Geld und wir sollen ja niemand schuldig was sein und wir können nicht bezahlen. Dann sagt der Tod, ich bezahle das und ich schieße euch vor. Und weißt, was passiert ist? An diesem Abend, wo die uns besucht haben, mein Schwager und meine Schwägerin haben ihr Leben Jesus übergeben. Die haben gesagt, guck mal, euch geht's auch nicht besser wie uns. Weißt du, wenn die Weltmenschen sehen, uns geht nicht besser wie ihnen, aber wir haben Gott und wir schämen uns nicht, die Wahrheit zu sagen. Und die Wahrheit ist, dass du auch deine Schwäche eingestehst. Nur so kann Gott dich beschenken. Und das war für uns so eine große Glaubenserfahrung, dass wir gesagt haben, also wenn ich Probleme habe, ich schoniere mich, ich sage das einfach und einfach, der liebe Gott muss dann sorgen, wie es weitergeht. Wir müssen sagen, wir müssen sprechen, wir müssen bitten, wir müssen anklopfen, wir müssen unser Teil tun und er macht sein Teil. Ich kann natürlich nicht sagen, Schwager, gib mir mal dein Geld. Das muss der Herr ihm ins Herz legen. Das muss der Herr die Last einem aufbürden und sagen, du, wie kann ich dir helfen? Und ich wusste gar nicht, dass ihr das braucht. Wenn du von Gott bitten möchtest, dann musst du vielleicht irgendjemand auch bitten. Denn Gott wohnt in dem Menschen, deinem Nachbar, deinem Bruder. Weißt du, Gott ist nicht nur im Himmel, er ist in deinem Nächsten, hier auf dieser Erde. Der andere hat auch Gott. Gott testet uns, ob wir demütig sind. Ob wir vielleicht einen anderen Bruder um Hilfe bitten. Oder sagen, du guck mal, ich habe jetzt Autounfall und ich weiß nicht, wie ich weiterkomme. Gott ist ein Geber. Und er will dir dienen. Und er will einen anderen Bruder benutzen, dass er dir oder eine Schwester, dass er dir dient. Gott benutzt auch Schwestern, dass die dich aufnehmen vielleicht. Und ich denke nur an Ananias und Saul von Tarsus, wie der in Damaskus ist. Da muss er kommen und ihm die Hände auflegen. Natürlich kann er sich selbst die Hände auflegen und sagen im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Aber das klappt nicht. Du kannst selber viel beten. Da muss jemand anders kommen und da musst du warten, bis der andere auch von Gott einen Auftrag kriegt und kommt und anklopft und sagt, wohnst du hier? Wohnt hier ein Saul von Tarsus? Und dann musst du dir gefallen lassen, dass so ein Hilfsschüler kommt und dir die Hände auflegt bei dem Professor der Theologie, Saul von Tarsus. Und er kommt rein und sagt, lieber Bruder Saul. Weißt du, das ist Schnuppe, ob er studiert hat oder nicht studiert hat. Der ist lieber Bruder. Weißt du, wenn der Herr gearbeitet hat, sind wir Brüder und Schwestern. Und was ist es? Die Familie hält zusammen. Die Familie dient einander. Du musst nicht die Welt um Hilfe bitten, aber du darfst Gott um Hilfe bitten. Und Gott sagt, du hilf dem geringsten Bruder oder dem geringsten Schwester. Die ist nackt und die ist im Gefängnis und die hat nichts zu essen und denen geht Licht aus. Hilf. Viele sind viel zu stolz. Sie möchten immer vor Gott stehen, perfekt und so weiter. Aber Gott führt uns in die Wüste, in der Hilflosigkeit, wo wir ganz von seiner Gnade abhängig sind. Und Gott muss uns die Decke von den Augen nehmen, da benutzt er den anderen. Und Gott benutzt immer andere, um uns zu beschenken. Lieber Bruder Saul. Also, wie glücklich wäre ich, wenn der Ananias zu mir gekommen wäre. Du bist ein auserwähltes Werkzeug Gottes für das Volk Israel und du wirst zu den Königen gehen und du wirst meinen Namen vor die Völker tragen. Guck mal, der hat die Berufung bekommen. Der hätte die Berufung nie bekommen, wenn ihm nicht ein anderer Bruder gedient hätte. Aber nein, ich studiere die Bibel, ich lese die Bibel, ich höre die Stimme des Herrn. Nein, du musst auch du brauchst einen Sprachrohr, der zu dir spricht. Und Gott benutzt Menschen als Sprachrohr zu dir und zu uns und als Kanäle. Wir sind vernetzt. Wenn wir im Volk Gottes sind, wir sind miteinander vernetzt. Jeder hat etwas. Ich habe nicht alles. Ich habe nicht alles. Es wäre schön, wenn ich alles hätte. Ich habe vielleicht nur etwas. Aber du hast etwas. Und der andere hat auch noch etwas. Und wir alle zusammen haben etwas. Und wir haben auch als Gemeinde haben wir nicht alles. Die anderen Gemeinden haben auch was. Die haben auch eine Sendung, ein Charisma. Und die erreichen die Leute, die wir nicht erreichen würden. Und das ist die Gnade Gottes, wie Gott wirkt. Aber wir tun unsere Arbeit und versuchen nach dem besten Wissen und Gewissen zu hantieren. So, Saul hat gebetet, hat gewartet, bis der richtige Mann kommt, bis der Heilige Geist jemand schickt und beauftragt. Du musst beten, dass Gott jemand beauftragt, der dir dient. Nicht an dir verdient, sondern der dir dient. Du musst also beten, dass Gott einen schickt, der dir die Hände auflegt, der dir das Richtige sagt, der von Gott überredet worden ist, der von Gott eine Vision hat, zu dem der Herr gesprochen hat, nicht der Falsche. Weißt du, ich habe gestern von den Falschen gesprochen, es gibt so viel Falsche. Der Richtige muss kommen. Der Richtige muss kommen. Solange das nicht der Fall ist, kann Gott dich nicht segnen, solange nicht der Richtige da ist. Du musst auf den Richtigen warten, Ananias. Der Ananias muss kommen und dir die Hände auflegen, der von Gott beauftragt wurde, von Gott geschickt wurde. Weißt du, der Teufel weiß, dass du Hilfe brauchst. Ich sage noch ein paar Wahrheiten, ich versuche immer wieder Wahrheiten hineinzuwerfen, dass du um Hilfe schreist und sagst, Gott, oh, ich bin in so großer Schwierigkeit. Weißt du, du klagst dem Herrn deine Not, du rufst den Herrn an, dir geht's furchtbar schlecht und der Teufel schickt dir dann 1000 andere Helfer. Aber du brauchst den richtigen Helfer, nicht 1000 andere. Da kommen so viele falsche Gurus, so viele falsche Ratgeber und die legen dich dann nur rein oder und so weiter. Sogar deine Beerdigung. Ich weiß gar nicht, ich bin doch verrückt. Warum spreche ich von Beerdigung? Sogar deine Beerdigung ist wichtig. Der Teufel stritt um den Leichnam Moses. Hast du es gelesen in der Bibel? Guck mal, sogar die Leiche ist dem Teufel wichtig. Nicht nur der lebende Mensch, auch der Tote. Und der Teufel möchte, dass du irgendwo wie ein Hund verscharrt wirst. Dass er weiß, wo du liegst. Aber Gott will die Seinen beerdigen. Der Herr will die Seinen beerdigen. Und der Teufel stritt um den Leichnam Moses, aber der Herr hat Moses beerdigt, da wo er beerdigt werden sollte. Du solltest sogar deine Beerdigung in die Hände Gottes legen. Denn der Teufel kämpft bis er dich hat. Und er lässt nicht von dir los, von der Geburt bis zum Tod. Das ganze Leben muss von Gott bestimmt werden. Von Gott dirigiert werden. Sogar deine Grabstätte muss von Gott erwählt werden. Und sagen, hier liegt der Matutis oder der Abraham oder wer weiß auch immer. Man lebt ein gutes Leben, wenn man nach dem Wort Gottes lebt. Beschenktes Leben, du entdeckst wieder Perlen, Schätze, Reichtümer. Also, weißt du, so ein Wort Gottes wirkt manchmal mehr als 1000 Euro. Der Mensch lebt nicht von Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort, das durch den Mund Gottes geht. Und du brauchst solche Worte Gottes, wo Gott dich anspricht. Mein Sohn, da brauchst du nicht große Prophezeiungen, sondern in der Bibel stehen so viele Prophezeiungen für dich, da kannst du für jeden Tag eins rausschreiben. Fang an, diese Prophezeiungen der Bibel für dich persönlich zu nehmen. Das ist für mich, das ist für mich, das ist für mich. Wer dein Bibel-Egoist? Das ist für mich, das ist für mich. Der Herr hat zu mir geredet, der Herr ist mir begegnet und das, was der Abraham gekriegt hat, ist okay, aber das gilt für mich auch. Fang an, das alles auf dich zu übertragen. Das ist ja dein Fahrplan, dein Segensbuch, dein Orientierungsbuch. Wenn du anfängst, auf Gott zu hören, fängst an, ein gutes Leben zu leben. Wenn du in die Ruhe Gottes eingehst, die meisten Christen sind so nervös, vor allem Pfingstler und Charismatiker. Immer dir klatschen in die Hände und was weiß ich und babbeln und Verstehst du, weißt du, mich stört das manchmal. Die Christen und Gottes sollten in Ruhe eingehen, ganz gelassen sein. Der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen und der Name des Herrn sei gepriesen. Wir drehen nicht durch, wir akzeptieren, wir leben damit, wir machen kein Theater, wir sind gelassen. Wer unter dem Segen Gottes lebt, der lebt ein gutes Leben, der hat Frieden. Der Friede Gottes ist es. Weißt du, hast du den Frieden oder hast du nicht den Frieden? Und Gott will uns beschenken mit Frieden. Hast du den Frieden der Sache oder hast keinen Frieden? Weißt du, der anderen, nicht was die anderen denken, sondern was denkst du? Was sagst du? Hast du Frieden oder hast du nicht den Frieden? Und wenn du den Frieden Gottes hast, lebst du anders. Sagst du, ja, Herr, du hast es angefangen, du wirst es auch vollenden. Du hast es ausgelöst, du wirst es auch zu Ende bringen. Du darfst Ruhe Gott alles überlassen. Weißt du, Gott ist der Geber und wenn Gott dir etwas gibt, erwarte, dass du damit wucherst und handelst und was tust. Man lebt ein gutes Leben, wenn man nach den Grundsätzen Gottes lebt. Wenn man nicht nur nach Profit strebt oder wenn man zu übermütig ist und stolz und sagt, guck mal, mir geht es gut. Sag nicht zu früh. Dir kann morgen schon ganz miserabel gehen. Mir geht es gut. Dein Hochmut kommt vor dem Fall. Sei demütig. Weißt du, wenn du sagst, mir geht es so schlecht, dann trickst du den Teufel aus. Mir geht es so schlecht. Oh, und dann haben wir alle Mitleid, alle jammern und sagen, guck mal, wie dem geht's, der ist zu bedauern. Du musst nicht immer protzen und zeigen, was du hast und immer überall tragen, ich habe 1 Million Euro auf dem Konto. Verstehst du? Dann kommen alle, die wollen alle dein Spielgeld haben. Du musst nicht allen erzählen, was du bist. Ich bin das und guck mal, schau, wie stark ich im Herrn bin. Weißt du, was soll der Schwache? Paulus sagt, oder Gott sagt zu ihm, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Du musst immer schwach sein, immer demütig sein, immer arm vorkommen, denn den Armen gehört das Himmelreich. Lies die Bibel, die Seligpreisungen, da steht so viel drin. Das ist das Programm für die Christen. Fang an, mit Gott zu leben, nach den Grundsätzen Gottes. Jesus hat sich erniedrigt. Obwohl er reich war und in göttlicher Gestalt war, ist er wie ein Mensch gewesen. Hat gar nicht so groß geprotzt, hat gearbeitet, war Zimmermann, war Rabbi, was weiß ich, was er alles noch war. Wer verzichten kann, der kann ein gutes Leben leben. Wer verzichten kann. Weißt du, denk darüber nach, was ist Verzichten? Was ist Verzichten überhaupt? Verzichten auf das, auf das, auf das. Und je weniger du hast, desto weniger kann dir genommen werden. Verzichten. Man lebt ein gutes Leben, wenn man das vereinfacht alles, nicht so kompliziert macht. So ein paar Gedanken zum Reden Gottes noch, um das gute Leben auszuleben. Du brauchst die Nachhilfe Gottes. Gott muss dir zeigen, wie lebe ich richtig. Wie verhalte ich mich dem richtig und wie verhalte ich mich dem richtig? Du musst jedem Menschen gegenüber ein anderes Verhalten oft an den Tag legen. Der kapiert es so und der kapiert es so. Und das muss Gott dir zeigen, wie du reden solltest. Gott lehrt uns, die richtigen Worte im richtigen Augenblick zu sagen, uns richtig zu verhalten. Um das schlechte Leben auszuleben, brauchst du keine Nachhilfe. Das macht der Teufel schon bei dir. Das versorgt er. Das kommt so automatisch. Und bergab geht es immer von selbst, da musst du nicht schieben, um aufzugehen, um Fortschritt zu haben und so weiter, bergauf zu gehen. Da brauchst du Energie, da brauchst du Kraft, da brauchst du eine andere Kraft. Wir leben das gute Leben, wenn uns Gott immer hilft, in unseren Schwachheiten, der Heilige Geist. Weißt du, der Heilige Geist vertritt uns in unserer Schwachheit, wenn wir beten. Und du siehst immer wieder, kommt dieser Punkt zum Tragen, die Schwachheit, die Demut. Du musst schwach kommen. Also ich habe oft Stunden in meinem Leben gehabt, habe gesagt, lieber Gott, ich weiß nicht, was ich beten soll. Ich weiß gar nicht, wie ich beten soll. Ich weiß gar nicht, wie ich das anstellen soll. Welche Formulierung versuche ich so, ist auch nichts. Weißt du, manchmal bin ich ratlos. Und manchmal habe ich mich hingesetzt, habe gesagt, lieber Heiland, ich bete gar nicht, ich bin nur hier in deiner Gegenwart. Und jetzt denk du mal aus, was ich brauche. Du weißt, was ich brauche. Noch ehe sie bitten, will ich ihnen antworten. Ich bin öfters, dass ich da auf meiner Bettkante sitze und sage, lieber Gott, weiß ich nicht. Für was soll ich beten? Was soll ich bitten? Was wünsche ich mir? Und dann lasse ich Gott raten, was ich mir wünsche. Du musst Gott die Dinge anheimstellen. Einfach dich Gott überlassen. Der Herr weiß das Allerbeste, was du brauchst. Und dann sagst du, Herr, deine Gedanken sind nicht meine Gedanken und deine Wege sind nicht meine Wege. Und dann überlass Gott die Ergebnisse. Wenn du dir Zeit für Gott nimmst, und das ist, was er will eigentlich, der will, dass du dich Zeit für ihn nimmst. Die meisten Leute haben keine Zeit für Gott, wenig übrig für ihn, reden wenig zu ihm, nur noch als Nothelfer. Gott will, dass du ein Dauergast bei ihm bist. Immer sitzt da in seinem Café, in seiner Stube da, und er sitzt einfach beim lieben Gott und wartest auf ihn. Weißt du, er hat einen Überblick über dein Leben. Gott will dich beschenken, ist meine Botschaft. Weißt du, wenn du bei Gott bist, dann wirst du das bekommen, was du brauchst. Du musst nur bei Gott sein. Du musst nur Gott dienen. Mir fällt eine unsoziale Geschichte im Evangelium, die ist so unsozial, das habe ich lange Zeit nicht verkraftet. Ich habe gedacht, lieber Gott, das ist so ungerecht, wenn es die Gewerkschaften lesen würden, was da drin steht, das wäre so unfair. Da ist der Knecht, der hat auf dem Feld geschuftet und gearbeitet, kommt nach Hause, dann sagt ihm sein Herr, der Großgrundbesitzer, du komm und diene mir. Verstehst du, er ist schon müde, erschöpft, schlapp, verschwitzt. Und er muss jetzt sich schürzen und da dem Herrn servieren und dem Herrn das Essen auftischen. Komm, diene mir. Das ist so unsozial, so ungerecht. Eigentlich sollte der Herr ihm dienen und nicht der Knecht ihm. der müde Knecht, und er dient ihm. Und aber in der Geschichte ist etwas Merkwürdiges, etwas Göttliches, etwas Unbegreifliches für den normalen menschlichen Verstand. Und nachdem der Herr satt geworden ist, sagt der Herr: Und jetzt, mein Knecht, setz dich hin und jetzt kannst du alles aufessen, was hier auf dem Tisch ist. Verstehst du? Und jetzt stärke du dich. Wenn der Herr sein Teil bekommen hat, kriegst du dein Teil. Das ist die Botschaft hier. Wenn der liebe Gott das bekommt, was ihm zusteht, kriegst du das, was dir zusteht. Aber die meisten Leute geben Gott nicht das, was ihm zusteht. Die haben keine Gottesfurcht, die haben all diese Dinge nicht in ihrem Herzen. Weißt du, Gott will uns beschenken. Diene ihm und er dient dir. Und dann müsst du wissen eines, dass Gott ein gnädiger Gott ist, dass Gott nicht nach unserem menschlichen Ermessen rechnet. Gott ist total anders, dass er dir deine Sünden vergibt. Und da musst du nicht jeden Tag beichten gehen. Martin Luther erzählte eine Geschichte von seiner Mutter, was seine Mutter ihm erzählte. Und die sprach von einer Nachbarin, als böse Hexe und so weiter, weil der kleine Bruder starb und so weiter. Weißt du, Menschen stufen die Menschen wieder ein, richten und urteilen. Die Bibel sagt, richtet nicht auf, dass ihr nicht gerichtet werden. Wenn du von Gott beschenkt werden möchtest, sei koscher, sei sauber, sei rein. Und erzählt Martin Luther noch eine andere Geschichte dazu. Er sagt, da war ein junger Mönch, der für jedes Missgeschick nach einer Sünde nachts nicht schlafen konnte und jeden Tag zur Beichte ging, bevor er in die Arbeit ging, also bevor er ins Kloster ging und dann anfing zu arbeiten. Denn er wusste nie, habe ich wirklich alle meine Sünden Gott bekannt, hat er mir alle Sünden vergeben. Deshalb musste er immer, sobald er nachts irgendwie dumme Gedanken hatte, und weißt du, Männer, die haben manchmal nachts auch dumme Gedanken und Frauen auch, verstehst du, und dumme Gedanken, die denken was Unzüchtiges, Unmoralisches und so weiter. Und jedes Mal ging dann der Mensch zum Beichten und sagt, oh Gott, vielleicht habe ich die Todessünde begangen, das kann mir nicht mehr vergeben werden. So viele Menschen haben ein schlechtes Bild vom lieben Gott. Vor allem, was sexuell im Gebiet ist, da haben sie so viele Probleme. Jetzt habe ich onaniert, jetzt habe ich mich selbst befriedigt, jetzt habe ich das gemacht, jetzt habe ich das gemacht. Und kann mir Gott es vergeben? Jetzt habe ich so unzüchtige Gedanken gedacht. Lasst uns mal sehen. Weißt du, und wir machen Gott so in einer Box, wir sperren Gott in eine Box. Gott ist ein anderer Gott, Gott ist ein heiliger Gott. Gott straft nicht die einzelnen Sünden. Weißt du, Gott straft den Sünder, aber nicht die einzelnen Sünden. Das musst du ganz klar sein. Weißt du, Gott ist viel großzügiger, nicht einzelne Sünden, dass du jetzt mal einen blöden Gedanken im Kopf gehabt hast. Du musst wegen diesen blöden Gedanken nicht gleich zur Beichte rennen. Du bist kein Gottes, du bist kein Sünder mehr. Wir waren alle Sünder. Wir waren mal verloren. Wir sind jetzt in Christus eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Und die meisten Leute halten sich bei einer Sünde irgendwo auf. Meistens so bei Sünden, die sie nicht unter Kontrolle haben. Du bist erlöst, ganz und gar. Das ist das Schöne für mich dabei. Das ist das Geschenk, die Erlösung. Und fang an, für deine Erlösung danken. Ich bin erlöst, nicht nur von einzelnen Sünden, die habe ich noch alle. Aber ich bin erlöst von dem Fluch der Sünde. Ich bin nicht mehr verdammt. Ist jemand in Christus, so ist nichts mehr Verdammliches an ihm. Das ist das größte Geschenk, Erlösung. Erlösung. Fang an, für die Erlösung zu danken. Da hat kein Teufel mehr an dir Macht, kein Tod an dir mehr Macht, keine Sünde an dir mehr Macht. Da hat niemand mehr diese ganzen Einzelheiten. Du bist erlöst vom Gesetz. Du bist es in der Gnade und das ohne Vorleistung. Paulus sagt, der ist im Apostelkonzil, Apostelgeschichte 15, 28. Da heißt es, der Heilige Geist und wir beschließen. Natürlich, was sie da alles beschließen. Guck mal, die haben da so große Debatte gehabt. Der Heilige Geist und wir beschlossen, euch keine weiteren Lasten mehr aufzulegen, als diese notwendigen Dinge, Götzenopfer, Blut, Ersticktes, Unzucht zu meiden. Wenn ihr euch davor hütet, handelt recht. Das ist also nur, davor musst aufpassen. Also wir beschließen euch nichts mehr Unnötiges aufzulegen. Pass auf, dass die Leute dir nichts Unnötiges aufbrummen. Die Leute sind so raffiniert, die brummen dir irgendwas drauf. Das musst du noch machen. Weißt du, dann heißt, wenn ihr euch davor hütet, handelt ihr recht. Und mir gefällt, die zwei Worte gefallen mir. Und die stehen auch im Original. Lebt wohl, Brüder. Oder Brüder steht nicht, also nur lebt wohl. Also, wenn du das tust, wenn du diese Dinge meidest und nicht willst und sagst, ich will das nicht, das steht einem Christen nicht zu und da habe ich keine Lust davor und so weiter. Lebt wohl. Du hast nicht mehr nötig, als nur wohl zu leben und dir wohlgehen lassen. Viele verhalten sich immer noch vorchristlich. Weißt du, und die werden nicht fertig vor lauter Einzelsünden. Vorchristlich ist, du warst ein Sünder. Nachchristlich ist, wir haben Gnade gefunden, wir sind gerettet, Jesus ist mein Leben gekommen und so weiter. Und wir sollten uns hüten, in das vorchristliche Zeitalter zurückzufallen. Jüdische Zeitalter, wo alles gesetzlich ist, wo du für jede Sünde ein Opfer gleich bringen musst. Und das sind die Leute, die sind so verkrampft, für jede Sünde müssen sie ein Opfer bringen. Das war früher so. Und wehe, du hast was übersehen. Wenn wir Kinder Gottes sind, sind wir erlöst. Ist das nicht wunderbar? Kannst du Amen sagen? Preis Gott. Wir sind erlöst und abgeschnitten von der Wurzel der Sünde, von dem Ursprung der Sünde, von dieser falschen Grundeinstellung. Wir haben keine Lust zu sündigen, das ist nicht mehr unsere Art und Weise. Wir sind wie ein Baum abgesägt von der Sünde. Und alles, was du jetzt brauchst, ist von Gott dir gegeben worden. Und weißt du, Gott will dich beschenken. Alles, was du jetzt nach der Erlösung brauchst, ist dir gegeben. Vollpension. Von nicht nur die Überfahrt, sondern wenn du im Himmel kommst, du hast Vollpension garantiert. Da musst du nicht jetzt noch Geld sparen hier auf dieser Erde, damit du im Himmel wenigstens ein paar Jahre durchkommst. Der ist schon alles gesorgt für deine Ewigkeit. Jesus sagt, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten und ich will kommen und euch zu mir nehmen. Und glaub doch nicht, dass du in einer leeren Wohnung im Himmel wohnen wirst. Da wird alles perfekt ausstaffiert sein. Da wird alles, dein Kühlschrank wird übervoll sein. Lass uns mal bildlich sprechen, wenn es so ist. So, du wirst alles haben. Und Gott hat dir deine Sünden vergeben umsonst, hat dich erlöst umsonst und er erwartet dich im Himmel umsonst. Verstehe mich richtig. Gott erwartet dich im Himmel umsonst. Und der ganze Himmel steht dir zur Verfügung umsonst, Bruder, Schwester. Kapiert es doch mal. Begreif es doch einmal. Und leb nicht vorchristlich, sondern leb nachchristlich. Nach Jesus. Da ist alles da. Alles kostenlos. Weißt du, da brauchst du nicht einmal dein Plastikgeld. Alles umsonst. Alles, was du brauchst. Du wirst reich, wenn du gelernt hast, umsonst zu leben. Und das ist, wie Gott einen beschenkt, umsonst. Deshalb steht in der Bibel, wenn dich jemand bittet, geh die zweite Meile, mach doch kein Theater draus. Lerne umsonst zu arbeiten. Umsonst zu glauben. Umsonst zu singen. Ja, mach Fenster auf und sing zum Fenster raus, umsonst. Und trillere. Umsonst. Andere zu ermutigen. Ja, was kriege ich? Lebenshilfe. Ich habe eines in meinem Leben gelernt, umsonst zu arbeiten. Als ich meine Predigten anfing, meine Gottesdienste anfing, die ersten paar Jahre, habe ich umsonst gearbeitet. Ich habe sogar die Miete bezahlt für die Versammlung. Meine Halle gemietet, umsonst. Also ich habe gepredigt, habe nichts gekriegt. Aber ich habe umsonst, ich habe gesagt, ich diene Gott. Das hat mir Freude gemacht und noch mehr Freude. Und schließlich irgendwie, dann war so viel Freude da, dass ich gar keine Zeit mehr hatte zum Arbeiten und weltliche Arbeit, dass ich einfach Gott dienen musste. Und dann kam das. Und dann kamen die Mittel. Und ich habe eine Gemeinde übernommen, die konnte ihre Miete nicht bezahlen. Und da waren nur ein paar Leute da drin und da waren komische Kauze da drin. Einer mit ausgeschlagener Brille. Da sitzt er da in der ersten Reihe und denkt, guck mal, der hat kein Glas. Also ein Glas ist drin und das andere ist nicht drin. Dann habe ich ihn zur Rede gestellt, Bruder, was ist mit dir los? Dann sagt er, ich habe mich meiner Frau gezankt und die hat mir die Brille ausgeschlagen. Da sitzt einer, der liest die Zeitung. Und verstehst, während ich predige, musst du vorstellen, sitzt da einer und liest die Zeitung. Solche komische Kauze habe ich in den ersten Gottesdiensten gehabt und habe die Leute vergesse ich alle, die ignoriere ich alle. Wir werden die Stühle segnen und wir haben jedes Mal mehr Stühle dazu gestellt. Am Schluss waren 120 Stühle im Saal und der Saal war gepfropft voll und manchmal standen Leute sogar hinten. So, also ich habe mich nicht gestört. Zuerst mal über die Kauze, die da waren. Ich habe einfach Gottes Wort gepredigt und wenn du Gottes Wort predigst, kommt auch wieder was zurück. Es gibt Feedback. Weißt du, so ist, wie man beschenkt wird. Diene Gott und da kommt was zurück. Segne und da kommt was zurück. Heile und kommt was zurück. Ermutige jemand, kommt was zurück. Weißt du, die Leute bedanken sich dann, wenn die ermutigt worden sind, wenn die was aus der Predigt gehabt haben. Weißt du, ich bin so manchmal verblüfft, wie Gott manchmal Leute berührt. Da schickt doch jemand und sagt, ich bin so gesegnet durch deine Botschaften. Hier, 1.500 Euro Spende. Muss es vorstellen, kenn den Mann nicht. Bin noch nie begegnet diesen Menschen. Aber der hört meine Predigten, ist gesegnet und sagt, das muss weitergemacht werden. Bitte hört nicht auf zu predigen. Das gibt mir Kraft. Und guck mal, und so ist auch hier diese Arbeit. Also ich diene Gott und wenn ich gut predige, sorgt Gott auch für die Arbeit und für die Mittel, dass es gemacht werden kann. Da muss man gar nicht groß kämpfen und da muss man nicht betteln. Bitte, Geschwister, wir brauchen jetzt eine Sonderspende. Wenn wir eine Sonderspende brauchen, dann sorgt Gott, also ich denke nur, als wir hier mal 4.500 Euro Strom nachzahlen mussten. Wir haben nur einmal gesagt, wir müssen nachzahlen, Geschwister, betet dafür. Und plötzlich kommt jemand und sagt, ich bezahle 4.500 Euro Stromkosten. Weißt du, Gott macht das. Wir müssen vielleicht nur bitten und einfach sagen, lass uns beten. Ich denke, es ist so wichtig, dass wir sagen, der Gemeinde und wo zwei oder drei eins werden, was wir bitten, wird Gott tun. Und sogar jemand, wo nicht mal groß zu unserer Gemeinde dazu gehört. Verstehst? Natürlich ist es anders, wenn jemand aus der Gemeinde, Mitglied, sogar ertragenes Mitglied ist, bezahlt. Nein, aber jemand, der so am Rande von der Gemeinde ist und nur ab und zu mal in den Gottesdienst kommt. Und aber nur gehört, wir brauchen müssen eine Nachzahlung zahlen. Ist Gott nicht gut? Amen. Gott beschenkt einen. Wenn du Gott von Herzen dienst, dient Gott dir von Herzen. Dient Gott dir von Herzen. Du musst nur von Herzen anfangen zu tun. Und das umsonst. Umsonst zu leben, umsonst zu lieben, umsonst nett zu sein. Nicht nur, weil du etwas berechnest und etwas erwartest, ich lächle die an und so weiter, die werden mich auch anlächeln. Dieses römische, jüdische Denken, das, was wir Europäer haben, du gibst mir und ich gebe dir. So, nein, einfach, du lächelst und auch wenn die nicht anlächeln, wenn sie mit bösen Gesicht dir entgegengucken und dich am liebsten anspucken würden. Gottes Geschenke sind alle umsonst. Und deine Geschenke müssen auch umsonst sein. Umsonst hast du das Leben bekommen, umsonst die Erlösung, umsonst die Ewigkeit, alles umsonst. Und das ist, was die Menschen heute brauchen, dass du lernst, umsonst zu leben, umsonst zu dienen. Und das ist, wie du dich multiplizierst, wie Gott dann dich anerkennt, wie Gott dich lobt. Fang an, unnötige Dinge zu tun, die umsonst sind. Jemanden besuchen. Irgendjemand die Füße zu waschen oder ja vielleicht Schuhe zu putzen, besser auf Deutsch. Fang an, etwas Unnötiges zu tun. Ich denke nur an Maria Magdalena in Bethanien. Sie salbte die Füße Jesu. Sie hat nichts Außergewöhnliches getan, weil der Simon, der Pharisäer, das nicht getan hat. Kam sie, hat seine Füße gesalbt mit ihr Nardenöl da bespritzt und mit ihre Haare, mit ihren Tränen genässt und mit ihren Haare getrocknet. Das hat sie gemacht. Und der Simon, was machen die da? Verstehst? So viele Leute, wenn Menschen Gott dienen, von Herzen dienen, rümpfen viele die Nase. Und sogar der Apostel Judas. Was ist denn da? Was machen die da? Das Öl hätten wir verkaufen können, hätten wir ein Altersheim bauen können, hätten wir den Armen geben können. Was hätten wir mit dem Geld alles machen können? Radiostation, Fernsehstation, Druckerpresse, was hätten wir alles machen können? Aber weißt du, was Jesus sagte? Diese Frau hat etwas Gutes an mir getan. Und überall, wo das Evangelium auf der Welt gepredigt wird, wird ihr Name erwähnt, Maria Magdalena. Sie hat an mir ein gutes Werk getan. Weißt du, du musst nicht an Menschen gute Werke tun. Hör mir zu. Wenn du gesegnet werden willst, wenn du berühmt werden willst, wenn du anerkannt werden willst im Himmel, in der Ewigkeit, dann musst du an Jesus ein gutes Werk tun. Arme habt ihr immer bei euch. Sie hat ein gutes Werk an mir getan. Weißt du, der Herr Jesus sitzt mal nach der Auferstehung da am Bach, am See Tiberias. Da kommt der Simon. Simon, hast du mich lieb? Weißt du, der Herr will geliebt werden. Sie hat an mir ein gutes Werk getan. Du wirst von Gott nur beschenkt, wenn du ein gutes Werk an Jesus tust. Merkt ihr das? Nicht an Matthäus. Und nicht an die Gemeinde. Und nicht an Hinz und Kunz und Müller und Meier. An Jesus. Sie hat ein gutes Werk an mir getan. Du wirst belohnt, was du für Jesus getan hast. Natürlich. Jesus ist nicht hier. Weißt du, wenn ich jetzt Jesus suchen würde, wo würde Jesus sitzen? Vielleicht mal beim Bruder mit dem Bart. Oder bei ihm. Oder bei irgendeinem 35-Jährigen. Wo würde Jesus sitzen? Weißt du, was Jesus sagt? was er einem meiner geringsten Brüder getan hat. Nicht den Gammler dort auf der Straße. Einer meiner geringsten Brüder. Den Demütigen. Weißt du, der sich nicht traut, Mund aufzumachen. Der nicht traut zu sagen, bitte kannst du mir nicht 100 Euro leihen. Was der eine meiner Geringsten getan hat, der sich schämt, was zu sagen. Und du hast doch vom Heiligen Geist gespürt, ich sollte. Einer meiner Geringsten. Diese Geringsten sind Menschen, die demütig sind, die klein sind, die sich klein halten, die nicht sagen, wir brauchen für unsere Weltevangelisation 1000 Euro. Jeder sollte 1000 Euro bezahlen, dann können wir unsere Sache wieder weitermachen. Vergiss, gib den Leuten keinen Cent. Du machst bessere Arbeit, du unterstützt Gott besser, wenn du denen nichts gibst. Weißt du, die verpulvern, die kaufen sich Flugzeug, die kaufen sich dann, was weiß ich, alle Motorräder und Oldtimer und sonst was. Und du glaubst, das dient alles Gott, das dient alles dem Teufel. Aber der Geringsten, weißt du, da kommt, da sitzt doch einer, der weiß nicht mehr, wie er morgen überleben soll. Der weiß nicht mal, wie er hier in die Versammlung kommen kann. Und wir haben Leute, die manchmal wochenlang nicht in die Versammlung kommen und du fragst, und ich habe schon gefragt, und du weißt, ja, wir können nicht bezahlen, wir können das Fahrgeld nicht. Und jetzt hat das Fahrgeld sogar hochgeschlagen, wir können nicht kommen. Und ich kenne Leute, die haben nicht Monatsfahrkarte und die kommen, da hören sie lieber im Internet die Predigt oder sonst irgendwie. Und die können nicht kommen. Und ich verstehe das. Und ich erwarte kein Opfer von denen. Die sollen mir lieber Knöpfe opfern. Oder was machen die da? So Einkaufsscheine oder Kassenzettel. Wir haben auch Kassenzettel schon drin gehabt. Ja, alles möglich. Aber weißt du, am Anfang habe ich mich aufgeregt, bis ich dahinter gekommen bin, um was es geht. Und hab angefangen, diese Kassenzettel zu segnen und sagen, lieber Gott, das sind Arme. Die hätten vielleicht gerne 100 Euro geopfert, aber die haben nichts da. Die haben nichts da. Und die wollen auch nicht auffallen. Weißt du, die wollen sich nicht schämen, dass sie vorne waren und nichts reingelegt haben. Die wollen sich nicht schämen. Eigentlich solltest du auf deinem Platz, wenn du nichts hast zu geben, bleib auf deinem Platz. Aber weißt du, wir wollen auch anständig sein. Aber was ihr einer der geringsten meiner Brüder und Schwestern getan habt, das habt ihr mir getan. Nicht haben wir dich in deinem Namen geweissagt, Teufel ausgetrieben und ba. Nein. Einem der Geringsten. Überleg einmal. Und da kann man nicht von oben befehlen. Ich kann nicht sagen, wir haben da 5 geringste Brüder und Schwestern. Bitte könnt ihr nicht ihnen helfen. Das wäre Manipulation. Das wäre wieder Bettelei. Christen betteln nicht. Aber der Heilige Geist legt einem aufs Herz. Aber die meisten Leute haben keine Geistesleitung. Und denen kann Gott nicht aufs Herz legen. Meistens haben sie auf der Zunge, da liegt es bei denen auf der Zunge, die reden. Ja, guck mal, wie die sich benehmen. Die kommen nur einmal im Monat in die Versammlung. Die meisten Leute haben von Gott der Aufträge nicht aufs Herz, sondern der Teufel legt ihnen auf die Zunge. Und sie haben entzündete Zungen. Nicht gesalbte Zungen. In neuen Zungen, wenn sie reden würden, würden sie sagen, oh Vater, segne jetzt die Schwester. Und ich, eigentlich sollte ich nicht der Gemeinde 20 Euro geben, sondern sollte ich der Schwester in der Tasche stecken, 20 Euro. Oder dem Bruder in der Hosentasche hinten. Obwohl wir das Geld brauchten. Und müssen auch haben. Aber ich möchte nur sagen, lasst uns vom Heiligen Geist bewegen. Und wenn wir uns vom Heiligen Geist bewegen, haben die genug und wir auch genug. Dann werden wir beschenkt. Weißt du, du hast kein Geld, weil du nicht geben gelernt hast. Und zwar vom Heiligen Geist geben gelernt. Meine Frau, die war so komisch manchmal. Weißt du, wenn die gesegnet war, dann hat sie nicht mehr gerechnet. Hat sie rechnen verlernt. Und wir waren in einer gesegneten Versammlung, da wurde für Mission damals verfolgte Christen aufgenommen. Und wir haben 20 Mark damals noch gehabt. Das war alles, was wir hatten hier in Berlin. Wir hatten nicht mehr, gerade im Augenblick, also das war so für die Woche das Geld. Und was macht meine Frau? Da kommt der Beutel und steckt die 20 Mark rein. Und dann wollten wir nach Hause gehen, was kaufen. Dann habe ich Heidi, wir müssen noch das und das besorgen. Wir müssen noch ins Geschäft. Sagt, wir können heute nicht ins Geschäft gehen. Dann sage ich, warum denn? Ich habe mein Geld schon geopfert. Und so waren, mussten wir nach Hause gehen und das Essen, was da irgendwo im Regal war, haben wir auch gegessen. Und wir denken, jetzt gehen wir schlafen, jetzt ist fertiger Abend vorbei. Da kommt doch jemand vorbei, klingelt und sagt, du, ich muss euch was geben. Stell mal vor, abends noch als gute Nacht. Und weißt du, wie viel die Person gibt? 200 Mark. Wir geben 20 Mark und die musst uns noch abends, bevor wir uns ins Bett legen, verstehst, 200 Mark vorbeibringen. Und du kommst ja zu spät und wir hast unsere Adresse ausfindig gemacht. Ja, ich habe im Telefonbuch geguckt. Aber wir wohnten damals wie die Straße am Hafenplatz. So, das war nicht weit weg. So, die hat im Telefonbuch unsere Adresse gefunden damals und musste noch abends vorbeibringen. Und noch so spät? Ja, weißt du, wenn Gott jemand aufs Herz legt, dann musst du was vorbeibringen. Bleibt dir nichts erspart. Aber du wirst gesegnet. Und ich bin überzeugt, die Frau ist noch mehr gesegnet worden, als wir gesegnet worden sind. Wenn du gibst, du wirst gesegnet. Aber die meisten sind so knausrig. Die wissen nicht, wo man sich beschenkt von Gott, wie man mit Gott hantiert. Also ich hätte so viele Geschichten zu erzählen, wie Gott einen segnet. Weißt, wir leben ja in der Ewigkeit und Ewigkeit ist eigentlich Luxus. Braucht man nicht. Ist Luxus. Ist Schwelgerei. Weißt du, für diese Welt ist Ewigkeit Luxus. Unnötiges. Aber wenn du für die Ewigkeit lebst, verschwendest du jetzt schon dein Leben. Und das ist für die Ewigkeit Leben. Jesus sagt, wer an mich glaubt, wird nicht sterben, obgleich er sterben würde. Du gibst einfach, du verausgabst dich, du lebst da dein Leben. Und bist verblüfft, wie das funktioniert. Als wir drüben die Kirche renovierten, also ist eine alte Geschichte, habe ich schon ein paar Mal erzählt, dann singt unser russischer Bruder so, oh, so im Herrn ist das so verloren. Kennt ihr das? Waldemar ist so gesegnet und ich bin auch so gesegnet. Dann habe ich gesagt, das Opfer, das heute eingeht, wir sind ja im Bauen gewesen, alles noch ein Gerüst und so weiter und so weiter. Und das Opfer, das heute eingeht, das geben wir unser Bruder mit nach Russland, nach Moskau. Und weißt du, wir geben's. Und dann kommt, hast du gezählt das Geld? Dann kommt jemand und sagt, wir haben so und so viel, 750 Euro. Das war Euro schon. 750 Euro. Wir haben und so weiter. Habe ich gedacht, um Himmels Willen. Wenn es nur 75 gewesen wäre, das hätte noch verschmerzt. Aber 750 Euro nur für ein bisschen Singen und ein paar Zeugnisse. Und das gebe ich. Und ich liege im Bett, weißt du, das ist der Teufel. Wenn du was gibst, plagt dich der Teufel. Und mich hat der Teufel geplagt. Hättest du das Geld, das hättest du so dringend gebraucht für deine Bauerei. Und drehen mich von die Seite und auf die Seite. Und ich kann nicht schlafen, schwitze und sage, lieber Gott, ich weiß gar nicht, es war nicht richtig, dass ich das gemacht habe. Und was weiß ich. Aber ich habe jetzt habe ich es gegeben, ich kann es nicht mehr zurückholen. Weg, was weg ist, ist weg. Weißt du, es ist am besten, dass du akzeptierst, was weg ist, ist weg. Hast nicht mehr. Und dann bin ich eingeschlafen so. Was weg ist, ist weg. Herr, ich habe es dir gegeben. Dann am Dienstag, glaube ich, es war Dienstag, dann gehe ich, hole meinen Kontoauszug. Ich denke, ich spinne. Aber jemand überweist, hier nur dir nichts, mir nichts, 7.500 Euro für Bausache. Wenn du Gott gibst und dich abfindest, sorg Gott für dein Geschäft. Ist schwierig natürlich. Ich weiß, wovon ich rede. Das ist ein Kampf. Und der Glaube ist ein Kampf. Dass du dein Ego da überwindest. Aber so ist, wie Gott einen beschenkt. Du willst von Gott beschenkt werden? Tu was. Tu etwas Verrücktes. Das Normale musst du sowieso tun. Das Alltägliche geht die zweite Meile. Leb im Luxus, schwelge in der Ewigkeit. Gott hat dir alles gegeben, damit du alles verschwendest. Für ihn. Für das Gute. Ich will dir noch etwas sagen. Wenn du nicht verschwendest und was du nicht verbrauchst für Gott und für dich, für Gott und dich, ich sage beides, für Gott und dich, denn was du letztendlich für Gott tust, tust du für dich, nicht für die anderen, für dich. Du sammelst Schätze im Himmel. Was du nicht für Gott verbrauchst und auf dem Tisch liegen lässt, Gott deckt im Angesicht deiner Feinde den Tisch. Im Angesicht des Teufels deckt er dir den Tisch. Die Segnungen sind da. Und was du nicht verbrauchst, was du übrig lässt und dann weggehst, das frisst alles der Teufel auf. Du fütterst den Teufel und du wunderst, dass dein Teufel so dick und fett ist. Ja, weil der lebt von deinen Segnungen. Das ist alles für dich und du hast es nicht verbraucht und nicht verbraten und nicht benutzt und nicht eingesetzt und nicht in Umlauf gebracht. Du solltest all diese Dinge, was Gott dir gegeben hat, richtig alles gebraucht, dass für den Teufel nur noch Knochen übrig bleiben. Und der Abfall. Und er ist sowieso für die Resteverwertung zuständig. Und Reste zu beseitigen. Aber was machen die Kinder Gottes? Die besten, leckersten Speisen, die schönsten Segnungen, die gewaltigsten Verheißungen Gottes, die lassen sie dem Teufel auf dem Tisch und die leben lieber von Knochen. Und nagen da irgendwo und sagen, oh, das ist so schwer. Weißt du solltest anfangen, das Gute zu gebrauchen, was Gott dir gibt. Das Nette, das Schöne, das, ja, was einfach unverdienterweise dir auf dem Tisch von Gott serviert worden. Im Angesicht meiner Feinde deckst du den Tisch und schenkst mir voll ein und salbst mein Haupt und füllst mich mit, was weiß ich, mit allem. Wo ist das alles bei dir? Gott will dich beschenken. Und er hat dir schon alles gegeben. Fang an, mit deinen Talenten zu wuchern, die er dir gegeben hat. Fang an, du kannst nicht schön singen, aber fang wenigstens ein bisschen an zu singen. Auch mit Stimmbruch. Das wird schon kommen. Fang an zu singen. Zur Ehre Gottes. Weißt du, wenn die Gemeinde singt, da zieh alle Register und sing lauter wie alle anderen zusammen. Ich mach dir Mut. Weißt du, wenn ich manchmal in der Kirche bin, wenn ich so Kirchenlieder manchmal singen muss, da bin ich wahrscheinlich oft der Einzige, der das singt. Die machen das Maul nicht auf beim Singen. Ja, aber unsere Leute sind anders. Aber weißt du, du solltest aus vollem Herzen Gott loben und preisen. Singt und spielt dem Herrn in euren Herzen. Weißt du, wenn dein Herz voll ist, wirst du auch den richtigen Ton finden. Fang an, die Gabe zu gebrauchen. Gott hat dir Gaben gegeben. Aber was macht der liebe Mann? Ja, ich habe nicht 5 Talente. Ich habe auch nicht 2 Talente. Ich habe nur 1 Talent. Der geht hin und versteckt's. Herr, ich habe bewahrt, was du mir gegeben hast. Der Herr braucht keine Bewahrer. Der Herr braucht Wucherer. Die handeln. Die was dazugewinnen, die sich verdoppeln. Gott will, dass du deine Gaben, die du hast, verdoppelst. Und nicht nur die reine Lehre, die reine Wahrheit. Herr, ich hab's bewahrt. Ich hab aufgepasst, dass der Teufel nicht stiehlt. Ich hab gekämpft bis zuletzt. Der Herr sagt, pfui, das will ich gar nicht. Das habe ich dir deshalb nicht gegeben. Ich habe dir die Gaben gegeben, damit du hingehst und wenigstens mein Geld unter den Wechsler bringst und wucherst. Ich habe dir dazu gegeben. Fang an mit dem, was Gott dir gegeben hat, zu wuchern und dann wirst du Segen über Segen bekommen. Gebrauche das Wenige, was du hast. Vielleicht hast du nur 10 Euro. Vielleicht hast du nur 1 Talent. Du kannst vielleicht gut schreiben, vielleicht gut malen. Was glaubst du, was du für Gott tun könntest, wenn du so ein Straßenmaler werden würdest? So einfach so auf der Straße malen oder ein Bild malen und ein Bildchen. Weißt du, gebrauche, was du hast. Mich hat einer der ersten wenigen christlichen Bücher, die ich gelesen habe, nach der Bibel, da war Tom der Zettelschneider. Das war so ein Bericht von einem jungen Burschen, der gelähmt war und im 4., 5. Stock oben in London wohnte und unten war die Straße. Der konnte zwar ab und zu mal ein paar Leute sehen auf der anderen Seite und so weiter. Und der ist Christ geworden, wollte dem Heiland was tun und wusste nicht, was kann ich für meinen Heiland tun? Und hat gebetet und dann hat er nur mal so Flieger gebaut und so einfach mal geschossen, so ein Flieger. Und das ist durchs Zimmer geflogen. Dachte, wenn der Flieger durch ein Zimmer fliegen kann und ich schreibe noch irgendwie einen guten Gedanken, einen Bibelspruch oder sonst was und zum Fenster raus schieße, das kann vielleicht jemand lesen. Und hat einfach nur mal so aus Feigheit, ja, sieht ja niemand, von wo der Flieger kommt. So, dann schreibt er da, Jesus liebt dich oder irgendwie so ein paar nette Worte, also was ihn bewegt, was er da im Gebet als Junge bekommen hat, schreibt auf und schießt den Flieger. Und stell dir mal vor, jetzt kommt so ein Flieger von oben. Die Passanten laufen zusammen und jeder will den Flieger erwischen. Jesus liebt dich. Und am Schluss hat er eine Fangemeinde gehabt, die haben immer gewartet, wenn der Tom seine Andacht gemacht hat und die Sprüche da fertig gemacht hat. Und dann, er hat immer ein paar Sprüche rausgeschossen und die Leute warteten schon, was für einen Spruch wird er heute uns bringen. Ja, die warteten schon. Leute werden gesegnet durch einfältige Dienste. Nicht durch intelligente Dienste. Ja, so kommt so Flieger. Ich will den Flieger haben. Gebrauche, was du hast. Ich kenne Leute, ich denke nur an Ericsson, gelähmt, aber sie gebraucht das, was sie hat. Ihr Film gedreht auch, ihr Leben ist verheiratet. Mal da kann mit nur ihre Füße benutzen und mal mit Füßen und mal Bilder mit Füßen und so weiter und verschenkt und macht andere Leute glücklich und dient anderen Leuten. Ich habe einen Freund, oder ich korrespondiere, dieser Mann, der hat keine Glieder, der hat nur einen Leib und Rumpf und keine Glieder, aber der wird dann, der mit 25 Jahren, jetzt Sohn eines Pastors. Der Vater war geschockt. Mein Junge ohne Glieder ist zur Welt gekommen, war total geschockt. Aber das ist, hat trotzdem dieses behinderte Kind Gott geweiht und Gott zur Verfügung gestellt. Und heute, nach, jetzt ist er 25 etwa, predigt er in, da musste in Uni, wenn er ist, muss auf den Tisch gestellt werden. Jemand muss ihn tragen und hinführen. Und dann erzählt er, wie er den Herrn liebt, dass er nicht resigniert. Es ist schwer, ohne Glieder zu leben. Aber er hat Jesus und hat den Glauben an Gott und mit der Hilfe Gottes kann er das ertragen. Dieser Mann hat mehr Leute ermutigt wie mancher Prediger und mancher Evangelist. Dieser Mann hat auch hier im Fernsehen schon bei uns in Deutschland gesprochen. So hat so viele Leute ermutigt. So, weißt du, du kannst deine Gabe gebrauchen, auch wenn du nur ein Talent hast. Fang das eine zu gebrauchen, was du hast. Nicht, was du nicht hast. Bitte Gott nicht um Hilfe für das, was du nicht hast, sondern gebrauche das, was du hast. Und du wirst sehen, wie du kreativ plötzlich wirst. Gott ist kreativ, warum sollen seine Kinder nicht kreativ werden? Gebrauche die Pfunde, die Talente, die Gaben. Gott wird böse auf die, die nichts aus ihrem Leben machen. Der wird böse, ärgerlich. Warum hast du dein Leben nicht eingesetzt? Warum hast du deine Gaben nicht verbraucht? Weißt du, du hast nicht mehr andere kritisiert und über andere genörgelt, aber du hast nichts getan. Und am schlimmsten sind die Leute, die alles wissen und nichts tun. Und die wissen, wie es geht, aber nicht machen. Und machen dabei noch anderen das Leben schwer. So viele glauben, sie sind gute Christen, wenn sie Gottes Gaben nur bewahren und aufpassen und nichts falsch machen. Weißt du, was Gott will? Früchte. Gott will Früchte. Weißt du, ein guter Baum bringt seine Früchte zu seiner Zeit, nicht immer zu seiner Zeit. Und Gott hat uns mal ein ernstes Wort gehabt, das ging mir durch Mark und Bein. In einer Botschaft, in einer Versammlung, haltet euch nicht auf von der Bäume, die keine Frucht bringen. Das heißt Friedhofsbäume. Die keine Frucht bringen. Haltet euch nicht unter Bäume, die keine Frucht bringen. Weißt du, es geht nicht darum, dass du keine faule Früchte bringst. Es gibt so viele Menschen, die sind bedacht, ich möchte keine faule Frucht bringen. Ein guter Baum bringt auch ab und zu mal ein paar faule Früchte, weil da ein paar Mücken gestochen haben oder was weiß ich, oder Libelle gelandet ist. Aber es geht nicht darum, dass du keine faule Früchte bringst. Gott will Frucht haben an deinem Leben. Er ist an deinen Früchten interessiert. Was bringst du zustande? Er gibt dir Gaben, damit du weitergibst, damit du funktionierst. Er erteilt dir Aufträge und wenn er dir einen Auftrag gibt, gibt er auch die Fähigkeit zu vollbringen. Zum Durchhalten, zum Stehvermögen, Freudigkeit, dass du tun kannst, auch wenn Gegenwind dir bläst und er gibt dir Mittel und die Möglichkeit, dass es alles funktioniert. Wenn Gott dir einen Auftrag gibt, der gibt dir nicht die Mittel, aber die Mittel kommen alle nacheinander. Du kriegst zuerst den Auftrag und die meisten Leute möchten zuerst die Mittel haben und die Möglichkeiten haben und die Kraft haben und das Durchhaltevermögen haben. Nein, das kriegst du erst nachher. Indem sie hingingen, haben sie die Heilung bekommen. Wenn du anfängst zu arbeiten, da kommt Kraft, da kommt Mut, da kommt Kühnheit, da kommt Weisheit, da kommen Talente, da kommt noch was dazu. Wenn er dir die Gabe des Singens gibt und du die Freudigkeit hast des Singens, dann wird er dir auch eine gute Stimme geben und macht dich begabt, auch wenn du noch unbegabt bist. Gott gibt dir nicht irgendwelche Gaben zum Jammern, Kritisieren und Anklagen und Verdammen. Nein, Gott gibt dir Gaben, um was Nützliches zu tun, zu ermutigen andere. Diese negativen Gaben kommen alle vom Dämonen, also Kritisieren, Nörgeln und. Von Gott kommt der Befehl, tue Gutes. Tue Gutes. Überwinde das Böse mit dem Guten. So ist auch die Jahreslosung. Überwinde das Böse mit dem Guten. Setz Zeichen. Der schimpft und du lobst und preist. Du, die klagen an oder die beleidigen einen oder die kritisieren einen oder die machen einen schlecht und du erzählst, Mensch, wie der Gott dient, wie der Gott predigt, was der aus Gott alles macht und was Gott durch ihn noch macht dazu. Fang an, positiv zu reden. Dreh das alles um. Du kannst so drehen und so drehen. Leise und laut. Das liegt in deiner Macht. Und du sollst alles zum Positiven wenden. Du hast es in der Hand. Da beschwert sich jemand und sagt, ich habe nichts. Also bei mir funktioniert das wunderbar. Ich nehme die Bibel, lese, glaube und springe. Und ich weiß, das wird mich tragen. Was es auch immer heißt. Du musst nur das Richtige von Gott empfangen haben und das Richtige ausleben, das Richtige tun und sich nicht um andere kümmern. Gott gab dir ausreichend. Weißt du, Gott gab dir ausreichend für dein Leben. Bitte Gott nicht, Herr, gib mir noch eine dritte Hand. Der sagt, ich habe dir zwei Hände gegeben, das ist genug. Du kriegst nicht die dritte Hand. Gebrauche wenigstens die eine Hand. Und wenn du die eine Hand nicht gebrauchst, soll ich dir was sagen, wird Gott sogar dir auch die Hand nehmen, die du nicht gebrauchst. Dann plötzlich wird sie steif. Und du wunderst dich, warum ist meine Hand steif geworden? Weil du die Hand nicht gebraucht hast. Und alles, was du nicht gebrauchst zur Ehre Gottes und zu deinem Leben, wird steif, wird schwach, wird elend. Gott wird dir nicht einen vierten Fuß oder dritten Fuß geben, der sagt, du hast zwei Füße, das reicht aus. Warum willst du noch dritten und vierten Fuß haben? Gebrauche diesen einen Fuß, was ich dir gegeben habe. Weißt du, Gott hat dir schon alles, der weiß schon, was du brauchst und was du kannst und was du nicht kannst und was du sollst und nicht sollst. Du hast alles in dir, um die Welt auf den Kopf zu stellen. Hast du es gehört? Revolution. Du hast alles in dir, um deine Welt auf den Kopf zu stellen, um ein Segen zu sein. In dir ist das göttliche Universum, alle Segnungen Gottes in dir. Du musst nur die Sache erwecken und du musst nur vom Tisch alles holen, dass ja nichts der Teufel kriegt. Also ich bin so egoistisch, ich verbrauche alles und dann bleibt für dir nichts mehr übrig, als nur den Tisch abzuräumen. Wenn du nichts nimmst für den Bau des Reiches Gottes, zum Aufbau deines Lebens, wird der Teufel alles kassieren. Und dann haben wir es, und der Teufel hat mir alles gestohlen. Du hast geschlafen, Bruder. Du hast dich nicht bedient. Du hast nicht gegessen. Du sollst, wenn Gott dich segnet, sollst deinen Mund weit auftun und er wird ihn füllen. Und erst dann, wenn du satt bist, der Herr ist satt geworden und du sollst satt werden. Und dann kannst du sagen, naja, dann ist noch für meine Brüder und Schwestern auch noch was da. Und nicht für den Teufel. Dann verteilst du an Brüder und Schwestern. Weißt du, der Segen, und ich möchte über Überfluss noch ein Stichwort über Überfluss sagen. Überfluss ist das, was du nicht brauchst, was überfließt übers Gefäß, was über den Rand geht, was mehr ist, als was du benötigst. Das ist Überfluss. Und du hast erst Überfluss, wenn über dir dein Leben hinausfließt, mehr als was du brauchst. Das ist Überfluss. Bisher, wenn du etwas nur bekommst, für deinen Gebrauch ist kein Überfluss. Du bist nicht überfließend gesegnet. Was Jesus sagt ja, wer an mich glaubt, von des Leibes werden Ströme des Wassers überfließen. Überfließen. Du brauchst Überfluss. Da musst du so viel, weißt du, das ist kein Überfluss, wenn du nur auf so Reserve fährst. Das muss hier rüber rauslaufen und dann muss das alles verschüttet werden. Alles, was verschüttet ist, das ist Überfluss. Alles, was du verschwendest, ist Überfluss aus der Ewigkeit. Das ist Überfluss. Und du sollst mit der Gabe dienen, die Gott dir gegeben hat. Jemand hat mir eine schöne Postkarte geschickt. Und ich denke, das ist, oder ja, Postkarte und Spruch. Und da ist eine Frau, eine afrikanische Frau, die trägt Wasser, aber ihr Krug hat ein paar Risse. Und so, sie trägt das Wasser, aber sie geht immer regelmäßig mit dem Krug oder mit zwei Krüge zum Wasser und sie trägt das Wasser und verschüttet immer das Wasser und so. Und ein bisschen traurig, diese Geschichte. Also sie kommt immer an mit halb leeren Krug oder fast kaum, dass es gar nichts mehr drin im Krug ist. Aber sie kommt an. Aber dann nach einer Weile am Weg, wo sie gelaufen ist, wo sie das Wasser verschüttet hat, sind Pflanzen gewachsen. Sie hat verschüttet. Und sie hat den Überfluss gebraucht. Auch wenn sie verschüttet, auch wenn sie Risse hat. Wenn dein Leben Risse hat, du verschüttest einiges. Da geht einiges flöten, einiges daneben. Und einiges, was du nicht erklären kannst. Aber mit der Zeit gibt es da ein ganzes Waldstück. Oder eine ganze Wiese. Weißt du, du verschüttest. Und davon leben andere. Davon leben die kleinen Käferchen. Davon leben die kleinen Samenkörner. Davon lebt die Natur. Die Welt. Fang an, dein Leben zu verschwenden. Fang an zu verschwinden. Und selbst wenn du Verletzungen hast in diese Risse, halte dich nicht an diesen blöden Ritzen in deinem Leben auf. Die sind da, der Krug ist alt, du bist auch alt mit der Zeit und wir haben so viele Brüche. Aber wir verschütten und ich achte mein Leben nicht wert, schreibt der Apostel Paulus. Ich verausgabe, lebe ich, so lebe ich dem Herrn, sterbe ich, so sterbe ich dem Herrn. Was ist, ob ich lebe oder sterbe, ich bin des Herrn. Du arbeitest für den Herrn. Lebendig oder tot. Weißt du, wenn du tot bist, bist du nur im Himmel. Aber wenn du lebendig bist, bist du hier auf Erden und du kannst auf Erden den Himmel noch bringen. Und sonst bringst du nur den Himmel, die Erde im Himmel. Aber jetzt bist du hier. Und deshalb verschwende dich, verschwende dich, verschwende dich. Und dein Überfluss ist der Gewinn, was die Welt gewinnt, was die anderen profitieren. Du wirst gesegnet, aber den Segen verschwendest du, oder du nimmst Leute mit, als Mitfahrer, irgendein Mitfahrer, nimmst halt mit der Zentrale und dann meldest du an, nimmst Leute mit, du musst sowieso die Strecke fahren, aber du nimmst 3-4 Leute mit, macht mein Sohn immer. Und so finanziert er seine ganzen Fahrten. Der nimmt andere mit. Und dann hat er sein Benzingeld drin. Wenn du andere mitnimmst, anderen Dienst, finanzierst du dich selbst. Segnest dich selbst. Förderst dich selbst. Denk, werde klug. Handle göttlich, berechnend. Also göttlich berechnend, das ist andere Mathematik. Also du dienst anderen. Du bist natürlich nicht allein, da sitzen 3 andere im Auto noch. Aber die bezahlen dich. Oder die helfen dir, Benzinkosten sich zu teilen. So, wie beschenkt Gott uns? Es wäre noch einiges zu sagen, aber am besten ist es, du kommst zu Gott und fragst, Herr, was kann ich tun? Wie können Ströme lebendigen Wassers von meinem Leibe fließen? Wie kann ich andere befruchten? Wie kann ich andere inspirieren? Wie kann ich andere motivieren? Wie kann ich andere ermutigen? Wenn ich andere ermutige, werde ich am allermeisten ermutigt. Also das habe ich entdeckt und das mache ich, deshalb predige ich nur ermutigende Predigten, weil ich tue was Gutes für mich, wenn ich andere ermutige. Und jedes Mal, wenn ich so eine Predigt vorbereite mit Ermutigung, hinterher komme ich nach Hause, ich atme auf. Aber die anderen atmen auch auf. So, diene anderen und dir wird gedient. Beschenke andere und du wirst beschenkt von Gott. Preis Gott. Lass uns aufstehen und lass uns den Herrn preisen. Und wir nehmen jetzt eine Möglichkeit, wir wollen Gott auch was tun. Du musst nicht geben, aber du darfst geben. Ich möchte das ganz klar betonen. Weißt du, wir sind nicht auf Geld versessen. Wir dienen mit den Gaben, die Gott uns gegeben hat. Wir wirtschaften mit den Gaben, die Gott uns gegeben hat. Aber wir wollen niemand erpressen. Weißt du, es gibt manchmal Leute, Amis insbesondere, die dann pressen, Geschwister, wir brauchen noch 100 Euro. Und dann gucken sie in den Opferkasten, ist da genug drin? Dann sagen sie, nein, dann muss man noch was reinlegen. Nein. Wir schauen nicht darauf. Wir schauen auf den Herrn und wir geben dem Herrn. Und Gott weiß, was wir brauchen und Gott weiß, was du brauchst. Vater, wir danken dir für diese Gaben, die wir jetzt zusammenlegen dürfen. Und es geht nicht um materielle, irdische Gaben, sondern es geht um geistliche Gaben, dass wir auch da uns investieren ins Reich Gottes. Und je mehr wir investieren, desto mehr springt uns dabei raus. Vater, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du dich auch nicht lumpen lässt. Wenn wir dir treu sind, bist du uns noch treuer, noch gnädiger, noch barmherziger. Aber wir können die Gnade nicht verdienen, es ist alles sowieso umsonst. Wir gebrauchen die Gaben und Talente, die du uns gegeben hast. Der eine mit 5, der andere mit 2 Talenten. Oder wie viel Talente es auch sein mögen. Wir geben alles dir und stellen uns dir zur Verfügung. Und wir möchten nicht so wie dieser Fromme sein und nur sagen, ich habe es bewahrt. Herr, wir haben nichts zu bewahren. Wir haben alles reinzulegen in Jesu Namen. Amen. Amen. Dann singen wir noch einen Chorus. Gott möge uns da auch segnen. Wir bringen die Gaben nach vorne. Wir holen uns niemand was ab. Knöpfen niemand was ab. Wir